Hallo, wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode Bildung, Zukunft, Technik. Ihr seid richtig, wenn ihr etwas über Technik hören wollt. Nee, warte, Felix, ne? Heute machen wir mal eine professionelle Einführung hier, nicht so
viel. Ich bin schwer.
Hi, Felix. Jetzt darfst du was sagen. Felix ist normalerweise gar nicht so scheiße, wie er jetzt gerade tut.
Also. Ich bin nicht, ja, hi.
In deiner gewohnt, wie soll ich sagen,
eloquenten Art. Ja, ich bin überrascht über die,
das war gut. Nerdig knappenweise.
Ne? Nee, ich fand die Einleitung gut. Das war fast professionell.
Ja, habe ich mir lange zurechtgelegt. Wir haben jetzt so einen knappen Monat hinter uns, seitdem wir mit Lisa gesprochen haben. Wie geht's dir so dabei?
So wie es mir immer geht, wenn ich mit Lisa gesprochen habe. Ich brauche halt Zeit, um wieder irgendwie
Boden unter den Füßen
zu haben.
Ja.
Nein, ich fand es sehr gut. Ich fand ja. den die Episode tatsächlich, also die von dieser referenzierte Episode über den Lobbyismus. Mhm. Und die, ich glaube, das ist so ein Zweiergespann, was man sich gut auch in ein paar Jahren, also wo ich auch mir das gut nochmal anhören kann, weil so viele Gedanken so konzentriert zusammengetragen worden sind. Also ich hatte das jetzt letztens, dass ich mir tatsächlich Passagen aus dem Lobbyismus auch nochmal angehört habe, weil das eine sehr intensive,
kluge,
sehr intensives Denken einfach auch war.
Ja.
Und tatsächlich ist es interessant, dass das Podcasten an dem Punkt tatsächlich auch ein wenig in Konkurrenz zum Blog tritt. Weil ich erstens weniger blogge, seitdem ich podcaste, das sowieso. Aber dass ich auch tatsächlich das, was ich früher mit Blogbeiträgen so gehabt habe, dass man das nochmal so konzentriert zusammentut, dass das in einer gewissen Form in den Podcast abgebildet wird. Ich
blogge jetzt immer die Podcast-Episoden.
Dann hat man wenigstens was auf dem Blog, ja. Vielleicht sollte ich das machen.
Aber ja, das machst du ja auch hin und wieder.
Ne? Ja, aber tatsächlich nur hin und wieder und nicht, weil ich auch nicht so nach draußen preschen will. Aber eigentlich ist das, ich bin's nicht.
Ich bin's. Ich
glaube ich.
Ja.
Ich hab Flugmodus.
Ich mach's schon aus.
Aber das deshalb. Ich fand es gut.
Ja.
Also ich auch weil es nüchtern war. Also nüchtern, sachlich und auf so einer sehr pragmatischen Ebene am Ende gelandet ist. Und das ist ja nicht unbedingt
in der Tat.
Im Rahmen der ganz der sicheren Erwartung, wenn man mit dieser redet, dass es immer auf einer pragmatischen Ebene ist. Und umso schöner ist es, dass wir es da tatsächlich so hatten dann. Ja. Und wie geht's dir so?
Boah, ich hatte echt irgendwie. Also du hast ja frei, ne? Aber
was heißt frei?
Aber ich muss ja im Gegensatz zu dir richtig ran, ne? Und mal lochen. Ne? Habe ich aber die letzten Wochen intensiv getan.
Ach, ich arbeite auch verdammt viel.
Ich möchte auch nicht in deine Haut stecken, ne? Morgens um 10 Uhr nach dem dritten Kaffee, wenn man so denkt, boah, jetzt spazieren gehen oder lieber einen Kamin anwerfen.
Den Kamin werfe ich im Moment um kurz nach 6 an.
Ja?
Ja, weil dann geht im Haus
das Leben los.
Das Leben los. Das ist sehr schön.
Glaube ich.
Wir haben zwei Zähnchen. Kann man das sagen? Ist das zu privat?
Man sagt gerne, wir haben zwei Zähnchen, ne?
Ja, das ist halt so.
Ja. Das ist süß. Ja, total. So. Ja. Und damit.
Die werden jetzt langsam groß, die Kleinen. So. Und es tut weh, wenn die beißen. Bisher konnten die ja.
Ja, und das ist ja vollkommen jetzt unkontrolliert.
Tut das weh?
Ja, doch, toll.
Und ich meine, bei mir ist es nur der Finger. Ja?
Bitte keine Details.
Okay.
Ja, der stolze Vater. Ich kann ja sagen, genieß die Zeit.
Ja.
Es wird danach nur noch schlimmer.
Es ist wunderschön.
Gut. Themen? Haben wir Themen?
Ich finde, wir sollten über Trump reden.
Ah, schön, dass du das ansprichst.
Also es tut ja jeder heutzutage und ich werde mich jetzt einfach dezent zurückhalten.
Ja, ich war vor mehreren Monaten angesprochen worden, den Demokratietag in NRW.
Wann kommt Super Mario One raus? Ist das heute oder morgen?
Du bist echt so ein Arsch. Ja? Ist morgen. Ja?
Morgen?
Noch einmal schlafen, steht im App Store.
Warum haben wir denn heute den Termin mit BZT? Ich habe das gar nicht drauf geachtet.
Ignoriert einfach, was Felix sagt. Beziehungsweise müsst ihr nicht, ich werde diese Spur am Ende einfach ausblenden. Folgt meinen Worten. Demokratietag. Ich bin vor mehreren Monaten darauf angesprochen worden, ihn nicht zu organisieren, aber zumindest den Barcamp-Teil zu übernehmen.
Oh, ist ja doch spannend. Ich habe nur Trump gelesen.
Na, pass auf.
Was ist der Demokratietag?
Der Demokratietag wird alle 2 Jahre, meines Wissens, von einem Verein organisiert, der sich darauf verschrieben hat, Demokratie an Schulen zu fördern. Und dann bin ich also da und lass mir sozusagen erklären, was ich da tun soll, und war relativ erstaunt, als mir da gestandene Demokratiepädagogen sagten, ja, du hast für das Barcamp, die kannten mich sozusagen, ich bin denen empfohlen worden von einem Barcamp, was ich für den Verband DVPB organisiert habe. Da habe ich auch
Deutscher Verband, wo die haben wir hier
für politisch gesprochen. Genau, ne? Hatten wir vor ein paar Episoden mal drüber gesprochen. So, und da gab es eine Lehrerin, die auch in diesem Demokratieverein drin ist, und die hat gesagt, machen wir noch ein Barcamp. Und ich kam da hin und die sagt, na, du hast halt 1,5 Stunden. Und ich sage, was? Ich soll ein Barcamp in 1,5 Stunden, können wir dem Ding bitte einen anderen Namen geben? Das verdient auf jeden Fall nicht den Namen Barcamp. Irgendwie war das aber so gesetzt, dass wir aus der Nummer nicht mehr rauskamen. Ich habe mich irgendwann innerlich davon verabschiedet, dass das ein Barcamp ist. Aber wir haben so nach außen es immer als Barcamp benannt. Mhm. Ist nicht ganz einfach. Ich bin im Nachhinein auch froh, dass Leute nie zu mir gekommen sind und gesagt haben, Guido, wir dachten schon, du seist der Barcamp-Papst, ja, und du hättest sozusagen, aber gut, dass du das auch anders siehst. Und ich würde nach wie vor sagen, ein Barcamp ist ein spezielles Format, das definitiv nicht in 1,5 Stunden Platz findet. Das kann man, und da kam auch ein Lehrer am Ende der Veranstaltung und sagte, Herr Brombach, sind wir mal ganz ehrlich, da hätte man auch Gruppenarbeit zu sagen können, oder? Und ich sage, Sie sprechen mir aus der Seele.
Aber ich hatte nur eine Doppelstunde.
Wenn es nach mir ging, ja, wäre das genauso gelaufen. Ne? Aber ich hatte sozusagen jetzt einen anderen Anspruch. Und dann kam halt irgendwie dazu, okay, ich soll ein Barcamp moderieren. Und innerhalb dieses Barcamps sind die allermeisten Sessions eben auch schon gesetzt. Dazu kam, dass deren Motivation war, ein Barcamp zu machen, weil die Teilnehmenden des letzten Demokratietages sagten, sie würden ganz gerne mehr Einfluss auf diesen Demokratietag nehmen und nicht nur Vorträge hören wollen. Und ich dachte, okay, dann sollten wir das ernst nehmen. Und habe denen das mit diesen Sessions erklärt. Und habe gesagt,
die Teilnehmer machen Sessions. Da haben die gesagt, boah, super Idee, aber wir bereiten das schon mal vor.
Genau. Genauso ist es gelaufen und ich habe gesagt, gut, das könnt ihr machen. Es gab auch kein großes Vertrauen, dass die Schülerschaft.
Die Lehrerschaft, also die Teilnehmerschaft.
Na, das sind schon zu einem großen Teil Schüler, aber das sind.
Ach so, okay.
Ja, ja, gut. Aber da sind eben auch Lehrer bei. Mhm. Also da sind irgendwie die ganzen Klassensprecher und Schülervertretungen und so, ja. Sind da halt alle vor Ort. Und setzen sich schon auch, würde ich sagen, mit ihren Vertrauenslehrenden in der Regel damit auseinander. Also überhaupt über ihre Möglichkeiten, auf die Schicksale der Schule Einfluss zu nehmen oder das Gefüge Bildung Einfluss zu nehmen. Und insofern fand ich das auch ehrlich gesagt, trotz aller Vorgaben, ein interessantes Unterfangen, das unterstützenswert war. So, und dann lief es, wie es so läuft. Also jeder, der dachte, da seine Session ist gesetzt, musste sich dort eben erklären. Und natürlich hatten sie auch Leute angesprochen, wie das dann so ist, wenn man eigentlich ein Format verdrehen will. Und die Leute sind natürlich davon ausgegangen, dass sie 2 Sessions hintereinander das Gleiche machen. Ne? Oder dass sie zwar 2 Sessions hätten, aber die auch zu einer machen könnten, wenn es nicht genug Vorschläge gab, wovon man ja erstmal ausging. So, und dann war es aber so, ich habe dann eine ganz normale Sessionplanung gemacht und dann kamen auch irgendwie Leute nach vorne, wie es sich gehört, die vorher schon ihre Sessions angekündigt hatten und ich fragte, und wen interessiert es, und es gingen da immer so ein paar Hände hoch, wie man das so aus Freundlichkeit eben tut. So, und dann kommt ein Schüler, den hatte dann niemand auf dem Zettel, der bis heute die nachhaltigste Nummer fuhr.
Der hat dich beim Wort genommen,
hat ein echtes Barcamp gemacht. Der hat mich beim Wort genommen. Es gab offensichtlich auch Leute, die Barcamps kannten. Und so, erstmal komme ich jetzt zu dem Typen, der sagte, okay, ich habe auch eine Session. Habe ich nicht groß vorbereitet. Und hat irgendwie kurz vorher war eben Trump gewählt worden und hat gesagt, war ein Schüler, ja. Ich würde sagen, schon Oberstufe, irgendwie 11., 12., kann ich nicht genau sagen. Und sagte, ich würde ganz gerne eine Session zu Trump machen. Hättet ihr denn gewählt? Wirft so ein paar Fragen in den Raum, ja. Ich würde ganz gerne auch einfach über eure Befindlichkeit mit, ja, so. Wer hat Interesse daran? Wumm. Und der halbe Saal meldet sich.
Also, das heißt, alle Schüler und die Lehrer so.
Das müssen wir noch kontrollieren. Und in dem Augenblick passierte Folgendes. Du merktest, wie die Leute, die ihre Sessions geplant hatten und an diesem Sessionboard jetzt schon hingen, weil der kam ganz zum Schluss, an diesem Sessionboard hingen, irgendwie dachten, okay, wenn ich parallel zu dem Trump-Slot bin, werde ich hier meine Inhalte nicht los. Also, könnte man das noch umhängen, so, ja. Und ich habe gesagt, na, das ist jetzt schon so gesetzt, wie es ist. Müssen wir jetzt halt irgendwie mit umgehen. Und der hat einfach mal die Veranstaltung gehackt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich von vornherein dachte, es wird passieren. Und es ist egal, ob es einer tut oder 20. Aber es wird passieren.
In dem Moment, wo du das Format öffnest und sozusagen Empowerment ermöglichst, gibt es irgendeinen Affen, der das nutzt? Und damit.
Aber leider blieb es bei dem Affen.
Ja gut, aber immerhin.
Und dieser Schüler, der hat sozusagen.
Also Affen haben wir gerade in Anführungsstrichen, ich mit großem Respekt und sowas,
das ist wichtig. Total. Ja. Dieser Schüler hat für mich so nachhaltig gezeigt, erstens, wie sehr das funktioniert mit einer Erwartungshaltung und wie gut das funktioniert mit einer Erwartungshaltung. Da kommen Leute hin, die kommen zu einem Demokratietag. Die waren vielleicht, manche Schüler sind ja dann auch irgendwann raus, der findet halt nur alle zwei Jahre statt. Das heißt, du hast gar nicht irgendwie so viele Leute, die den schon mal erlebt hätten. Ja? Aber die kennen ja sozusagen aus Schülervertretungen die graue Realität von Demokratie in Schulen und machten sich alle nicht viel vor. Ne? Und die kommen mit der Erwartungshaltung, ich erwarte nicht viel. Und dann kommt einer und hackt das. Und ich hätte angenommen, ich habe den dann auch irgendwie nochmal exponiert und gesagt, hier, ihr Leute, die jetzt alle da sitzt und vielleicht kurz davor seid aufzustehen, nehmt euch ein Beispiel an, und ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ja, an Christian, und geht jetzt los. Ich fülle ein bisschen die Zeit, sodass ihr die Möglichkeit habt, euch noch zu überwinden, und erkläre nochmal eben, wie das jetzt weitergehen wird. Und füllte so ein wenig und erklärte auch nochmal, wie das jetzt mit dem Sessionboard lief und so weiter. Und dann sagte jemand aus dem Publikum, wir sollten das Sessionboard nicht schließen. so könnte man das doch hier handhaben. Und ich sage, okay, können wir durchaus machen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und es hat tatsächlich, also wir hatten ja nur zwei Slots im Prinzip, es hat aber tatsächlich im zweiten Slot dazu geführt.
Also zweimal eine halbe Stunde habt ihr dann
gemacht? Nee, zweimal eine Dreiviertelstunde.
Also das heißt,
wir hatten zwei Stunden, ja, okay. Also eine halbe Stunde Vorlauf. So. Und dann, eigentlich hatten sie 40 Minuten, weil 5 Minuten braucht man dann immer, um zu laufen. Aber es war irgendwie diese 2 Stunden. Und dann sind tatsächlich im zweiten Slot, der relativ spärlich besetzt war, weil alle in den ersten Slot gingen, weil sie dachten, sie füllen den zweiten Slot automatisch mit, sind aber tatsächlich eine ganze Reihe an Sessions entstanden, die sozusagen aus dem ersten Slot hervorgingen, wo Leute sagten, entweder ich konnte nicht teilnehmen, können wir die Session nochmal machen? Und dann hat man das aber mit einem anderen Setting und so in einem anderen Raum auch völlig unangekündigt sozusagen spontan auf dem Gang entschieden, komm, wir gehen jetzt und machen das. Und es hatte sozusagen eine Dynamik, und ich würde im Nachhinein sagen, das hat super funktioniert. Es ist toll aufgegangen. Ich konnte die Sorge, die die Leute hatten, die dieses Barcamp-Format halt nicht kannten, ehrlich gesagt gut nachvollziehen.
Ja, ja, das ist
man kommt immer mit so einer gewissen Hochnäsigkeit daher und sagt, naja, überleg mal, was ist da mit Demokratiepädagogen zusammen zu tun? Und die wissen in der Regel, ja, wie das läuft. Da sagen die, wir hätten ganz gerne ein Nachfolgeseminar oder wir würden uns ganz gerne mehr Einfluss und so weiter wünschen. Aber in Wirklichkeit, wenn es dann zur Sache geht, wird den niemand nutzen. Und in dem Augenblick, wo es diesen Freiraum gibt und wo es sozusagen eine Atmosphäre gibt, in der ich das einfach tun kann, passiert das. Passiert das. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt am Ende, also es ist eben nicht so passiert, wie ich dachte, dass es passiert, ja, dass nämlich die Schüler aufstehen und jetzt Sessions an das Sessionboard pinnen. Das ist überhaupt nicht passiert. Das hätte ich auch erwartet eigentlich. Und, ne? Aber sie sind während des Camps sozusagen
dann aktiv geworden.
Aktiv geworden und haben das gedreht. Und das war geil.
Spannender wäre ja eigentlich, also finde ich total super, weil das letzten Endes ein Hack ist.
Von dem Typen, der die Trump-Session gemacht
hat? Nein, der hat den Hack ausgenutzt. Aber letzten Endes haben sich die Veranstalter selbst gehackt. Sie wussten es nur nicht. Ja, weil er hat sozusagen genutzt, aber die Werkzeuge lagen da. Er musste das jetzt sozusagen nur auf den Knopf drücken.
Er muss die Werkzeuge erstmal verstehen.
Ja, ja, aber.
Und damit auch instrumentalisieren.
Gut, ne? Das ist jetzt kleinkraft. Wer da? Aber wie haben die Veranstalter darauf reagiert, weil das finde ich jetzt eigentlich spannender. Na? Wir haben Demokratietag, es geht eigentlich um Mitwirkung, es geht um Beteiligung. Das ganze Aula-Projekt geht ja auch in diese Richtung, einfach mit Werkzeugen, also in dem Sinne dann irgendeiner digitalen, eine Mitbestimmung zu ermöglichen, das heißt also Partizipation, was auch immer, diese ganzen Buzzwords.
Aber gut gemeint. Genau. Du hast ein cooles Werkzeug.
Aber wie haben die das nach der Veranstaltung interpretiert, weil es ging ja nach diesem Barcamp, ging es ja weiter mit Vortrag Löhrmann, bla bla bla. Genau, heißt also, man hatte Vortrag, Barcamp, Vortrag, wahrscheinlich Kaffee trinken, Schluss.
Ja.
Hat man das bewertet? Hat man gesagt, Herr Brombach,
Herr Brombach, nein. Es war eher so, das mit dem Barcamp war eine gute Idee.
Also es ist schon auch so festgehalten worden.
Sie haben, glaube ich, für sich selbst wahrgenommen, dass diese Phase nicht gescheitert ist, sondern dass die auf eine Art gelungen ist, die ihnen selbst im Vorhinein überhaupt nicht klar war. 2 Wochen vor dem Ding, ja, waren da irgendwie 100 Schüler angemeldet und es gab irgendwie 6 Sessions. Eine Woche vorher hatte man irgendwie so eine Deadline gesetzt, die wurden auch alle nervös, ich ehrlich gesagt auch, ja. Bis dato war Stand, wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwie 250 Schüler vor Ort und wir hatten irgendwie so 10 Sessions waren es am Ende. Hab gesagt, reicht. Ja. Ist aus, ne, wird auf jeden Fall funktionieren. Wir hatten Sessionräume genug. Wir haben das am Ende eingedampft. Weil mir wichtig war, dass der zweite Slot sozusagen, also der, sagen wir mal so, ich hatte den Fehler gemacht, dass ich den zweiten Slot nicht bediente. Das heißt, ich habe sozusagen ganz, ganz viele Räume gehabt und habe von links nach rechts einfach durchgepinnt. Und stellte plötzlich fest, okay, wir haben im ersten Slot eine wahnsinnige Konkurrenz, da liegen irgendwie 7 Sessions parallel. Und im zweiten Slot gab es irgendwie 3 Sessions. Unter anderem die Trump-Session. Ja? Und der Raum war natürlich ohne Ende ausgebucht. Ja? Da war eine Luft drin, das war unfassbar. Ja? Und gleichzeitig sind aber in diesem Freiraum, ne, ganz viele andere neue Sessions entstanden, die haben wir gar nicht mehr ans Board gepinnt, aber die sind sozusagen, das war ihnen auch wichtig, auch für die Löhrmann-Session, dass das sozusagen dann alles irgendwie dokumentiert ist, auf Papier stand, ja. Ja, dass das das sozusagen sichtbar war, da ist gearbeitet worden. Ne?
Ja, super.
Und ehrlich gesagt würde ich das auch unterstreichen, das hat auf eine Art funktioniert, die keiner vorhersehen konnte. Und tatsächlich ist das sozusagen auch das Wesen demokratischer Prozesse.
Also
nicht, dass man sich steuert, sondern dass man sozusagen sich darauf einlässt, dass etwas passiert, was man nicht vorhersieht.
Barcamp geht also auch in 2 Stunden.
Ich würde es nach wie vor nicht nennen.
Wenn man dich bucht.
Ich habe der Typ fragte auch, kann man dich buchen? Und ich habe gesagt, nee, kann man eigentlich nicht. Ja, ich mache das ja gar nicht irgendwie beruflich, sondern ich mache eigentlich irgendwie politische Bildung. Und hin und wieder, wenn da irgendjemand auf mich zukommt, dann würde ich mir das Projekt angucken und überlegen, ob ich das mag oder ob ich Zeit auch habe. Ja, ich hab ja sozusagen einfach irgendwie im Laufe des Jahres ganz viele Veranstaltungen, die mein Arbeitgeber mir vorgibt, ich tun muss. Also ich habe ja sozusagen jetzt nicht die Freiheit zu sagen, oh, dann gehe ich mal dahin und mache mir irgendwie einen schönen Lenz und mache irgendwie die coolen Sachen, sondern das muss halt auch immer passen. Ne? Mhm.
Und Demokratie passt. So.
Es passte, ja. Ja. Und ich würde auch sagen, es passte jetzt sozusagen zeitlich. Also die kamen halt irgendwie schon total früh, die kamen Anfang des Jahres, ja. Und ich konnte das sozusagen, also ich hatte meine Seminare, habe ich natürlich schon irgendwie anderthalb Jahre vorher geplant, auch wegen Urlaubsplanung und so weiter. Aber natürlich war irgendwie klar, ich kann da auch. Ja. Sonst hätte ich natürlich auf irgendeinen anderen Menschen verweisen können, der da was macht. Ja.
Jo. Da habe ich eine Idee, aber das machen wir später nochmal.
Mhm. Genau, und ich würde sagen, das hat super, super gefruchtet. In dem Zusammenhang vielleicht, ich habe das schon mal erwähnt, dieses ganze Partizipationsding hat ja immer zwei Seiten. Also du kannst sozusagen solche Räume schaffen, aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass es ein Machtgefälle gibt und dass es Leute gibt, die Partizipation gewähren für einen gewissen Zeitraum. Es gibt nicht diese machtfreien Räume, weil sie in der Regel ja immer organisiert, der sozusagen am Ende immer sozusagen schaut, gibt es einen Geldgeber, es gibt bestimmte Zeiten, an die wir uns richten müssen, irgendwann wollen die Eltern die Kinder abholen und hast du nicht gesehen, irgendwann fährt ein Bus und so weiter.
Ja, ja? Und wir reden ja hier vom Schulkontext, also in diesem Sinne geht es gar nicht.
So. Und es gibt Leute, die gewähren dir für eine bestimmte Zeit so zu arbeiten und die nehmen dir das auch irgendwann wieder. Und die können das theoretisch während des gesamten Prozesses tun. Die Frage ist, ob sie sozusagen ihre Macht geltend machen oder nicht. Und ich würde sagen, in diesem Prozess ist das gut gelungen. Also sie haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, das hätten sie ja tun können, nö, wir hatten gesagt, wir machen jetzt hier die Sessions dicht, es gibt eh schon genug, die Schüler müssen sich eh schon genug entscheiden, wir machen das hier an der Stelle dicht. Haben sie aber nicht getan. Und das war super. Ne? Dieses Gewähren von diesen Freiräumen und das eben auch mal gut sein lassen von, aber müssen wir jetzt nicht und so.
Ja, die klassischen Ansprüche, die toll. Da durchbrechen. Ja, finde ich super, wenn man den Mut dann hat, das auch zu machen. Mhm. Toi, toi, toi dafür, dass es nächstes Mal auch noch wieder so läuft.
Ich hoffe.
Wäre eigentlich gut.
Ich hoffe. Aber mir ist klar geworden, dass sozusagen das Grundproblem viel tiefer sitzt. Also es sind ja nicht wie selbstverständlich irgendwie 30 Schüler aufgestanden, die gesagt haben,
ja, aber du arbeitest im Schulkontext.
Ja.
Die Schüler sind da nicht hingegangen, weil sie da Bock drauf hatten, sondern weil sie SV sind und das sozusagen ihre Gratifikation dafür ist, dass sie jetzt was gemacht haben. Also.
Genau. Ja, genau. So ist es. Es ist von mir ein Video veröffentlicht worden über Bring Your Own Device in der politischen Bildung. 10 Jahre Bring Your Own Device in der politischen Bildung und ich kann mich erinnern, als ich das Video sah, wo es entstanden ist, ne?
Nämlich, ach, ist das Video, das jetzt verstehe ich das
während der auch. Republika haben Jöran und Blanche, also Jöran war, glaube ich, gar nicht beteiligt, sondern es waren Blanche und Melanie, mit mir ein Video in der Republika-WG aufgezeichnet zu meinen Erfahrungen mit Bring Your Own Device.
Waren 10 Jahre und ich so, aber klar, ihr habt ja immer offenes WLAN gehabt und in dem Sinne könnt ihr das Label Bring Your Own Device draufpacken, ne?
Naja, nicht nur das, sondern wir hatten eigentlich auch immer den Anspruch, das erkläre ich ja auch nochmal in diesem Bring Your Own Device Video, dass die Leute ihre eigenen Maschinen mitbringen. Und die haben halt früher ihre großen Tower hier angeschlossen.
Ach, echt?
Ja.
Richtig so?
Ja. Okay. Also die kamen im Auto und hatten, ne, großes Gepäck da drin, ne? Und den Rösen, und wir, irgendwann haben wir gesagt, den Röhrenmonitor, den brauchst du gar nicht aus dem Auto packen, wir haben alles hier, ne? Dann haben die halt ihre Maschine hier angeschlossen, dann musste man vielleicht nochmal die Grafikkarte ein bisschen nachkonfigurieren und dann lief das Ding. Und die Idee war, wir machen hier politische Bildung am eigenen Gerät, aber du nimmst am Ende sozusagen deine eigene Welt wieder mit nach Hause und du zeigst uns auch mal kurz deine eigene Welt. Ja? Also auch sozusagen vor der Bestandsaufnahme, die Leute, die hierher kommen und ihre Geräte mitbringen, die zeigen uns sozusagen auf ihren Geräten, wie sie im Moment mit den Gegebenheiten der digitalen Welt umgehen. Und die müssen dafür ja auch die Verantwortung übernehmen. Sie können natürlich irgendwie sagen, ja, ich wusste nicht, wie es anders machen soll.
Es ist ja für uns, also das ist ja, für uns ist das ja ein Modus, den können wir gar nicht wegdenken. Bring your own device. Also wenn ich in eine Fortbildung gehen würde, an die ich mich einen fremden Rechner setzen müsste, würde ich schon sagen, wisst ihr was?
Wir beide, von uns
aus. Das meine ich ja, von uns aus gesehen. Ist das sozusagen, ja, ich stelle mir das gerade vor, so, hä, ist doch total normal.
Irrsinn.
Nee, ja, es ist ja eigentlich nicht normal. Stimmt, es ist eigentlich nicht normal. Aber ich würde doch niemals irgendwo in eine Fortbildung oder in irgendein Setting gehen, an dem ich echt arbeiten muss, wo mir jemand einen Computer vorstellt und sagt, hier ist jetzt.
Aber Bring Your Own Device ist eben mehr als nur, sagen wir mal, so ein technisches Konzept, sondern dahinter steckt tatsächlich, zumindest bei uns in der politischen Bildung, die Überlegung, dass das zeigt mir dein Gerät und ich sag dir, wie du mit dem Internet umgehst oder ne, welches Verhältnis du zur digitalen Welt hast. Ne? Und das wiederum bestimmt aber unsere Einschätzung über die digitale Welt. Und ne, zeig mir deinen Rechner und ich sage dir,
wer du bist.
Ja? So. Und genau das passiert, wenn die ihre eigenen Geräte mitbringen.
Natürlich, du musst auch nichts verschlüsselt, weil wenn du nichts zu verstecken hast, ist es doch in Ordnung.
Die müssen sich ja ständig für alles Mögliche erklären.
Ja, ne? Ist schon richtig.
Für volle Desktops, für unaufgeräumte Ordnerstrukturen. Ne? Du machst mit denen irgendwie eine Mail-Einheit, weil du denen eine Verschlüsselung einrichtest. Ja? Ja, klar.
Ja, klar. Und dann am besten direkt am Rechner.
Und direkt am Rechner. Dann ist das einmal eingerichtet und läuft dann auch. Und gleichzeitig unterhältst du dich mit den Leuten aber auch überhaupt über den Umgang in der digitalen Welt. Dann findest du da irgendwie noch einen Peer-to-Peer-Client, ne? Und sagst, wofür brauchst du den denn? Ne? So, ja? Also früher war das so. Wir reden von vor 10 Jahren. Ja. Also wo die Rechner tatsächlich riesig waren und wo es die Ausnahme war, dass die Leute einen Laptop hatten. Mhm. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, meinen ersten Laptop, den habe ich von Lidl abgeschleppt. Ja? Und das war so eine blaue Kiste, die war riesig groß und hat irgendwie 6 Kilo gewogen.
Laptop?
Ja? Laptop, ja. Meinen ersten Laptop habe ich von Lidl gekauft. Und bei den Leuten
war ein Laptop.
Ja, ne? So bei den Leuten, ne? Die, ne?
Ist das? Jetzt möchte ich aber gucken, wann war das denn? Das frage ich mich jetzt gerade. Das müsste 20 Jahre bald her sein.
Ja, aber, ne?
120 Megabyte Festplatte.
Aber das ist sozusagen Teil des pädagogischen Konzeptes.
Krass.
Wir haben ja mit den Leuten hier so Linux gemacht. Ja?
93. Also
es ging sozusagen.
94 müsste ich das geholt haben.
Dein erstes Laptop?
Mhm.
Und seitdem hast du auch keinen Desktop mehr gesehen, oder was?
Doch. Ich habe mir dann auch im Studium ich hatte auch zweimal einen Desktop oder dreimal, aber im Wesentlichen bin ich Laptops und der erste war halt ein Laptop. Den läuft noch. Ich habe die Festplatte verschlüsselt, bis ich das rausgekriegt hatte. Ich habe den vor 2-3 Jahren nochmal gestartet.
Ja.
Bis ich das Passwort raus hatte.
Zu Passwörtern muss ich, ich muss dir da gleich noch eine Story erzählen.
Kannst du sagen, das Passwort war damals dann, aber ich weiß noch nicht, wie ich darauf gekommen bin, Elba. Weil das ein Urlaub war, den ich wahrscheinlich irgendwie, unglaublich. Auf jeden Fall, jetzt habe ich das Passwort gesagt, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dieses Passwort ist nirgendwo anders eingesetzt worden, das ist kein Problem. Aber es ist cool, der läuft noch, der Rechner.
Ja.
Der steht oben auf dem Speicher und der Netzteil hat einen Wackelkontakt. PowerBook 165C, das erste Farb-PowerBook oder das erste Farb-Notebook von Apple mit einer Batterielaufzeit von mit Glück 1 Stunde und ich hatte einen Drucker.
Träumchen.
War großartig. Ich hab einen Stylewriter, Apple Stylewriter 2 gehabt.
Lasst uns nicht abschweifen. Wir müssen eigentlich, hatten wir das immer mal gesagt, einen Gang durch Felix Apple Museum machen bei ihm zu Hause.
Oh, ich müsste den mal wieder rausholen. Den Trent Anniversary, den müsste ich auch mal, den müsste ich mal so richtig sauber machen.
Hase, lass mich mal eben kurz erzählen. Bring your own device. Also, die Leute brachten.
Wo hast du dieses Wort her? Und wem haust du das noch um die Ohren?
Was?
Hase.
Weißt du,
so ganz tief rein
und weißt du, wie ich
kurz erschrocken.
Nein, weißt du, wie ich darauf komme? Jetzt müssen wir doch nochmal eben abschweifen. Ich habe auf der Hinfahrt hierher die Freakshow gehört. Und ganz, ganz am Anfang spricht Tim von den Vollchecker-Bunnies. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist die letzte Episode von Freakshow. Und diese Checker-Bunnies, ne, die habe ich jetzt gerade, du bist auch für mich so ein Checker-Bunny.
In welchem Kontext? Ich habe das nämlich auch eigentlich gerade, ich
höre das gerade. Nee, es ging irgendwie um Fake News und dass ja in einer Freakshow nur die Vollchecker-Bunnies sitzen. Ne?
Also, das wahrscheinlich ist es bei mir
die,
so.
Die eh den gestählten Blick in die richtige Richtung haben und so weiter. So. Und deswegen Checker-Bunnies und du bist für mich auch so ein Checker-Bunny. Deswegen Hase. Ich habe es nur eingedeutscht, ja?
Mach mal weiter.
So.
Mach mal weiter.
Bring your own device. Und wir hatten hier irgendwann eine total tiefe Krise in dem Computerbereich. Da war sozusagen die Zeit vorbei, wo die Leute sich irgendwie erklären lassen wollten, wie man PowerPoint, Word und Excel benutzt. Und wie man Ordner und wie man da was speichert und so. Als diese Zeit vorbei war, da hatten wir hier 56 Seminare, nur in diesem Themenbereich Technologie und Gesellschaft. Und der brach plötzlich von einem Jahr aufs andere, das war so 2003, 2004, komplett weg. Und dann ging damit einher, dass wir eine Neuorientierung brauchten. Und diese Neuorientierung war eigentlich, lasst uns mal stärker, wie soll ich sagen, den politischen Teil dessen, was da gerade vor sich geht, in den Blick nehmen. Und dann war das halt vor allen Dingen Linux, Open Source. Da ging es, der Volker Grasmuck hatte irgendwie ein Buch geschrieben, da ging es um die digitale Allmende, glaube ich, und ums Urheberrecht. Und irgendwie wurde dieses riesige Fass aufgemacht und wir hatten sozusagen so, das Leitmedium war für uns Linux. Und wir hatten hier komplett die Infrastruktur auf Linux umgestellt. Und das hat sozusagen dazu geführt, dass die Leute, die ihre Rechner mitbrachten, mit einem Dual-Boot-Linux-fähigen Rechner wieder nach Hause fuhren. Das wollten die auch. Ne? Also wir haben so ein Jahr dafür gebraucht und dann kamen die alle mit ihren Rechnern hier an. Ne? Und wollten das alle haben, weil sie es so cool fanden. Ne? Also ein Windows, mit dem ich so tun kann, als würde sich nichts ändern. Und ein Linux, mit dem ich sozusagen einfach mal das ausprobieren kann. Ne? Und nicht über CD, sondern fest installiert und das lief super.
Ist ja fast innovativ, was ihr damals dann gemacht habt. Ne?
Total. Und das eigentlich ist es nicht 10 Jahre, sondern es war so 12 Jahre, vor 12 Jahren. Und dann nahm das sozusagen Fahrt auf. Irgendwann waren die Leute natürlich angenervt, weil es genügend Leute gab, die sagen, sorry, aber bei mir auf der Arbeit ist alles und die das sozusagen immer auch in diesen stark verwertungsfähigen Kontext setzten von, ich komme hierher, damit du mir beibringst, wie ich mir im Internet, wie ich da was finde und ich habe im Moment überhaupt keinen Bock, mich mit Linux und Open Source auseinanderzusetzen und unserer Ansicht nach war das falsch, weil wir sagten und das hat sich auch bewahrheitet, also die Leute, die heute hierher kommen, für die ist es selbstverständlich, dass man das sozusagen vor diesem kritisch, medienkritischen Hintergrund sieht. Und früher war halt viel stärker angesagt, es kann nicht genug Phasen am Rechner geben, ja, wo man jetzt Handwerkszeug lernt. Und das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und dieses Handwerkszeug lernen, das haben wir halt aufgefangen, indem die Leute das auf ihren eigenen Maschinen machten. Die waren glücklich, ja. Kann man sich ja vorstellen. Die haben so das gekriegt, was sie sich eigentlich gewünscht haben, ja. Also etwas Verwertbares für zu Hause. Und gleichzeitig aber politisch aktiv sein, ja, so super war das. Und das war sozusagen die Motivation, bring your own device, also es war sozusagen, es diente der Attraktivität unserer eigenen Arbeit. Und das mache ich sozusagen in diesem Video auch nochmal stark, dass man sich eigentlich eher fragen muss, was hat sozusagen die Organisation davon, wenn sie jetzt keine Geräte mehr anschaffen muss, das mussten wir ja trotzdem, ja, sondern was hat der Einzelne eigentlich, was ist dessen Blick eigentlich darauf, wenn der mit seiner Maschine plötzlich sich in einem Lernsetting wiederfindet? Ja, also wie kann der davon profitieren? Und, ne, so.
Ich denke gerade an die frühen Netzwerkabende, die man gemacht hat, wo man
plötzlich
Netz über Koaxialkabel die Rechner verbunden hat und sowas.
Aber da sind Leute zusammengekommen, die das eh schon konnten. Ich war dann am Anfang auch derjenige, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung und dann triffst du auf Leute, die sagen, ja, ich weiß, wo ich was anschließen muss. Und du hast deinen Rechner auf eine ganz neue Art erlebt. Mhm. Ja? ne, du kanntest den so aus dem Internet, aber sozusagen in so einem lokalen Netzwerk, das auch so interaktiv, also das so responsiv war, dass du sozusagen hier etwas tatest und es gibt im Nebenraum jemanden, der merkt gerade, was du da tust. Ja, das hat sozusagen für mich auch nochmal die digitalen Netze auf eine komplett neue Weise spürbar gemacht. Mhm. Ja? So, und deswegen ist Bring Your Own Device häufig, bedeutet das ja gar nicht so sehr, diese Netzwerkerfahrung in so einem anonymisierten globalen Netz zu machen, sondern eine Netzwerkerfahrung zu machen in dem Augenblick, wo Menschen vor Ort zusammen sind. Das ist ja, passiert ja eigentlich, faktisch. Und das ist aus meiner Sicht für die politische Bildung ein Geschenk. Ja? Also, weil diese Selbstwirksamkeit und diese, also du merkst, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt, der darauf plötzlich reagiert. Diese Reaktion kriegst du mit, wenn du in einem lokalen Netzwerk sitzt und da sagt jemand am anderen Ende, sag mal, was machst denn du da gerade? Ja? Jetzt haben wir diese Etherpad-Erfahrung, machen das, lernen das da auch? Ja?
Aber wie geht ihr da heute mit um? Wenn die sich hier anmelden, schreibt ihr bei der Anmeldung dabei, es wäre gewünscht, ihre eigenen Geräte mitzunehmen?
Das brauchen wir nicht mehr dazu schreiben, das machen die eh.
Dann ist es aber nicht verlässlich.
Nee, muss es auch nicht.
Gut, also es ist immer eine optionale Geschichte.
Es ist immer eine Option. Nein, okay. Nein, um Gottes, nein. Bring Your Own Device war nie so zu verstehen, als dieses Seminar kann nur laufen, wenn ihr mit eurer eigenen Hardware kommt. Sondern wer seine eigene Hardware mitbringt, ja, bei dem stellen wir sozusagen den von uns vorbereiteten Rechner zur Seite. Okay. Und an dessen Stelle wird einfach der eigene Rechner angeschlossen.
Damit mega komfortabel, weil man sozusagen ohne Rechner vorbereitet ist.
Ja.
Und das andere on top als Attraktivitätsbonus dann machen kann. Alles klar, gut.
Und das Gleiche gilt auch für heute Smartphones oder iPads oder so ein Kram. Ja? Und die bringen halt alle möglichen Geräte mit. Und es gibt viele, die sagen, für eine bestimmte Arbeit muss ich jetzt gar nicht an den Rechner. Das kann ich auch von meinem iPhone aus machen oder von meinem Android-Gerät oder von meinem Tablet aus. Ja? Was weiß ich, manchmal arbeiten ja dann eher so projektorientiert in Gruppen und müssen da irgendwas machen und dann gibt es halt irgendwie, dann spalten die sich auch, pass auf, ich mache das eben bei mir drüben, ja. Und du findest bei uns, wenn du in die Seminare gehst, halt meistens irgendwie so 2, 3, die haben halt einen Laptop dabei. Es gibt, würde ich sagen, der überwiegende Teil, der sich auf die Hardware hier verlässt und es gibt viele andere, die sagen, ich gucke mir parallel auf YouTube ein Video auf meinem Smartphone oder so an.
Ja, ist ja alles da.
So, genau. Ne? Und heute ist das viel nachvollziehbarer und viel einfacher, aber entscheidend ist immer, aus welcher Kultur man kommt und wie man eigentlich gelernt hat, mit so eingesetzter Technik oder mitgebrachter Technik umzugehen und dass man gar nicht irgendwie so eine Erwägung von, naja, da müssen wir uns weniger Rechner anschaffen oder wir können uns den Netzwerktechniker sparen, weil das müssen die Leute dann halt selbst machen. Ne?
Wir haben so viel Mangel rund um die digitale Infrastruktur, dass man damit niemals sparen kann im Sinne von, dass am Ende mehr rauskommt, sondern Techniker und was auch immer noch, ja.
Genau, das wollte ich mal zu Bring Your Own Device loswerden. Dann mache ich zurzeit ein ziemlich interessantes Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe. Die IGBCE, das ist die Gewerkschaft Bau, Chemie und Energie. Das ist eine Industriegewerkschaft. In Gewerkschaften gibt es sogenannte Vertrauensleute. Die sind sozusagen das Bindeglied zwischen den Leuten in den Betrieben und den Gewerkschaftsangestellten und versuchen sozusagen auch da die Verbindungen herzustellen, ja, irgendwie die Mitglieder irgendwie rückzukoppeln an die Organisation, die ja zwangsläufig nicht unbedingt im Betrieb vertreten ist, aber über die Vertrauensleute eben dann doch. Und für diese Vertrauensleute sind gerade in der BCE neu gewählt worden, haben wir damals noch mit Jöran zusammen mal ein Konzept entwickelt, das hieß die ersten 100 Tage von ... In dem Fall sind es die ersten 100 Tage von Vertrauensleuten und die bekommen von uns zweimal in der Woche Post über einen Mailverteiler. Nämlich am Montag und am Donnerstag. Am Montag ist meistens, die Woche steht immer unter einem gemeinsamen Nenner und dann gibt es am Montag immer so einen inhaltlichen Beitrag und am Donnerstag irgendwie so eine Action. Irgendwas, was die tun müssen. Irgendwie einen Fragebogen ausfüllen, ein Quiz machen, irgendeine Tagesordnung hochladen oder irgendwie sowas. Ne? Manchmal auch nur einen Forumsbeitrag schreiben und so. Und das Projekt ist komplett als E-Learning-Projekt angelegt. Das darf man jetzt so nicht mehr sagen, weil E-Learning ist ein böses Wort. Aber in einer...
Ein MOOC mit begrenzter Teilnehmerzahl.
Würde ich gar nicht sagen. Die Teilnehmerzahl ist gar nicht so begrenzt, okay, sondern es sind insgesamt 700 Leute, die da...
Ja, begrenzt im Sinne von Zutrittsbeschränkung.
Es ist Zutritts... Genau, da kann nicht jeder rein. Dann brauchst du natürlich irgendwie den richtigen Ausweis und so weiter.
Also MOOC.
Ist ein MOOC.
Maß Online Course. Nicht Open Online, ja, sondern genau. MOOC.
So, und ich wollte halt einfach nochmal sagen, das ist gerade ein interessantes, tolles Projekt, was da läuft. Wir haben das mit Jöran zusammen, hatte ich das damals noch auf Blog, auf WordPress-Basis entwickelt. Und dann haben sie uns irgendwann vor ein paar Jahren mal das WordPress, nicht vor ein paar Jahren, letztes Jahr haben sie uns das WordPress aufgemacht.
Ach, das ist dieses, ne? Deine Erfahrung mit
WordPress. Genau, hatte ich davon erzählt. Ja. Und jetzt haben wir das auf einer Moodle-Plattform, habe ich das neu umgesetzt. Und ehrlich gesagt, ich bin ja so ein großer WordPress-Fan, ne? Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt für dieses Projekt nochmal genau überlegt und dachte so, eigentlich ist Moodle das richtige Handwerkszeug, also bietet das richtige Handwerkszeug dafür.
Zumindest ist es besser geeignet als WordPress für solches Kursmanagement einfach.
Ja, genau. Ja. Irgendwie was, auch was das Community-Management angeht.
Ja,
ja, ist das nochmal was anderes, ob du, sagen wir mal, im Core ein System vorfindest, was eigentlich als Block
genau, gecodet ist. Genau, das merkt man schon.
Das merkt man. Oder ob du es sozusagen dafür, ich will nicht sagen vergewaltigst, ja, aber sozusagen dafür pimpst, dass es als geschlossene Lernplattform funktioniert.
Genau, und die Öffnung kann man aber auch machen, dezent oder mit Mahara, dass man da so ein bisschen, aber ja, klar, da gibt es Tools inzwischen. Ja.
So, und jetzt habe ich mich natürlich mit diesem im Laufe dieses Projekts, ne, 100 Tage, und das war eher so ein Learning-by-Doing-Prozess. Es ist nicht so, dass ich von vornherein irgendwie mich 3 Monate mit Moodle beschäftigt hätte und so, sondern so habe das dann währenddessen mir irgendwie beigebracht. Und man würde sagen, es ist so ein bisschen am offenen Herzen, weil 700 Leute, ne, und
das ist eine Menge. Mhm.
Aber das hat total gut funktioniert. Und ich würde im Nachhinein auch sagen, es war die richtige Wahl, das in Zukunft auch genau damit umzusetzen. Wollte noch mal sagen, Moodle ist nicht tot. Gerade so, gerade wenn man irgendwie gerade so hergeht und so aus dieser Web 2.0-Schwemme kommt, ne, und alles ist irgendwie open und all so. Und ich würde sagen, Moodle hat mal wieder dieses Projekt hat mir zumindest nochmal gezeigt, guck dir vorher genau an, was ist dein Bedarf. Und dann guck dir nicht an, was du mit einer Software machen kannst, wenn du sie 3-mal verbogen hast, sondern guck dir an, wofür eine Software eigentlich geschrieben wurde. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ein WordPress erstmal eine Blog-Software. Ne? Du kannst damit coole Projekte machen, aber es bleibt dabei, es ist im Standardzustand eher etwas für öffentliche Zugänge. Ne? Also Benutzermanagement und so ist halt, geht alles, will ich überhaupt nicht.
Ja, ja, aber das ist halt nicht vergleichbar mit Moodle. Ich habe das ja, ich weiß nicht, seit wann ich das, ich betreibe ja ein Moodle.
Ah, du auch.
Seit Jahren für die Schule, ich gehe da ja gerade rein. Das hat
so wie so ein Outing gerade.
Sechs, 2006, 2007. Mhm. Also das heißt, vor genau 10 Jahren habe ich da die ersten Kurse. Ich habe die parallel dazu online gemacht und auch die ersten Abi-Kurse darauf vorbereitet, wo ich dann eben auch die Abi-Vorbereitung nur noch darüber mache. Da kann ich heute noch reingucken. Das ist echt spannend, weil der ganze Kurs halt noch da ist. Wobei ich nicht, das war eher als Dokumentationsplattform und Arbeitsblatteinreichung. Mhm. Also für diese Sache, weil die Rechnerverteilung im Unterricht damals noch nicht entsprechend war und auch zu Hause nicht, sondern das war tatsächlich eher so, ich dokumentiere da und wenn ihr das Arbeitsblatt abgebt, könntet ihr mir das entweder heute geben oder bis Samstag 16 Uhr einreichen. Das ist halt cool. So. Nee, eigentlich muss man das mal, also ich finde Moodle hat nichts mit Web 2.0 oder sonst was zu tun, aber tatsächlich, also es hat nichts mit diesem coolen Internetgedönse zu tun. So.
Nee, alles gar selbst nicht.
Aber es ist tatsächlich für eine Schulungsplattform einfach inzwischen super solide, funktioniert und ist einfach im Laufe der Jahre so an den Bedarf dieser Einrichtung angepasst worden und lässt sich modular erweitern und
es gibt so ein paar geile Funktionen, ja. Also die mussten zum Beispiel so für eine Vertrauensleute-Sitzung eine Einladung schreiben. Und diese Einladung konnten sie dann hochladen. Und die Leute, die jetzt Trainer im Kurs heißen, die können dann
online bewerten.
Ja, auch annotieren.
Genau. Also richtig.
Der macht daraus ein PDF und okay, hat sozusagen auch so eine PDF-Verarbeitung und du kannst da Dinge reinschreiben und so, ja.
Also da
fett. Also du kannst auch hinten dran anfangen, Kommentar machen. Du kannst in das PDF reinschreiben.
Vielleicht mache ich das, installiere ich mir nochmal eine neue Version. Ich habe auch eine alte drauf laufen.
Ne, ich habe die 3.0er, die sind bei 3.2 im Moment. Ja, das habe ich immer schön brav abgedatet.
Ja, ich bin aber, auch bei 2
irgendwas. Ne, aber der Dreiersprung, ich kann den
nicht. Der war, glaube ich, gut, ne?
Ich kann, ja. Und ich glaube, es hilft auch einfach viel, so vom Look and Feel, ne? Wenn man sich da ein hippes Theme installiert. Und ja, die mitgeliefert sind in der Regel überhaupt nicht so hip. Sondern ich habe mir da jetzt irgendwie was zusammengebastelt. Ne? Würde schon auch sagen, das skaliert halt nochmal ganz anders als ein WordPress. Mhm. Eigentlich kann man die beiden auch gar nicht miteinander vergleichen. Das ist auch immer so böse. Ich tue das immer, weil es gerade in diesem Projekt sozusagen jetzt das Wohl oder Wehe war, ja, also WordPress oder Moodle. Ne? Aber ich wollte an der Stelle nochmal sagen, Leute, Moodle ist nicht E-Learning aus dem letzten Jahrtausend, sondern du kannst damit wirklich adäquate und gute Sachen machen, ja? Es strukturiert tatsächlich auch nochmal den Lernprozess anders, ja? Also du überlegst, du hast so viele spielerische Formate, ja? Also dieses, du kannst so ein Quiz machen, ne? Und dann kannst du dir überlegen.
Hot Potato gab es damals, war ganz cool.
Ja, ja. Ne? Ob du die richtigen Antworten direkt einblendest oder am Ende erst, ob es überhaupt eine richtige Antwort geben soll oder ob es eher auf so einer Gesinnungs- und Meinungsebene läuft und so, ja. Und du kannst sozusagen auch noch andere Meinungen dazu schreiben. Du hast so 1000 Möglichkeiten auch innerhalb der Quizze, sagen wir mal, zu schalten und walten. Und jetzt würde ich trotzdem sagen, naja, in vielerlei Hinsicht, es gehen natürlich auch 1000 Dinge einfach nicht, wo du dir denkst so, das müsste man eigentlich so und so machen. Und dann gibt es natürlich Plugins, aber ich würde auch sagen, das ist dann nicht immer das Gelbe vom Ei. Das, was so per Core mitkommt, ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber du bekommst im Gegensatz zu WordPress auch einfach, das darf man ja gar nicht so sagen, Jöran hat dazu mal einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten, abgefahrene Daten, Teilnehmer-Nutzungsdaten. Ja.
Wann wer wie lange online, an welchem Modul wie gearbeitet und wie weit ist er gekommen?
Diese Wer-Ebene, die ist sehr uninteressant, ja, weil wenn du so ein Projekt jetzt auswertest, spielt das gar keine große Rolle, ja. Aber du willst sozusagen einfach mal sehen, auf welche Beiträge haben die Leute
welcher Heftigkeit
reagiert.
Das Problem ist halt für den verantwortungsvollen Admin. Verantwortungsvollen. Admin. Das ist halt ein Kontrollinstrument.
Ja.
Für den in der Machtpyramide. Also das hängt halt so alles, wo du so denkst, will ich dieses Instrument wirklich bereitstellen?
Ich würde auch sagen, es kommt auf den Zusammenhang an. Weißt du, hier ging es jetzt
darum,
die Leute kriegen keine Noten und nichts.
Nein, ja? Absolut.
Okay. Aber in dem Augenblick, wo es dieses Machtgefälle so deutlich gibt, in Schulen zum Beispiel, ja, muss man sich das überlegen. Muss man sich das sehr, sehr gut überlegen. Ja. Ne? Habe ich ja mal erzählt, ich hatte irgendwann mal einen Vortrag vor Lehrern, da ging es um Datenschutz und Moodle. Und die Lehrer sagten irgendwie, ja, wir würden das gerne für uns ausschalten, aber für Schüler anschalten. Und ich sagte, das geht aber nicht.
Ja, aber ne, bitte nicht das Thema, weil da kommen
wir gerade,
weil da kann man jetzt noch ganz weit gehen.
Ja. Okay, wir haben so viele Themen, da mache ich noch weiter. Ne?
Ja. Ja, du hast ganz viele Themen. Ich habe ja hinterher dann auch.
Ja, du machst dann die schönen Apps. iPhone 7, ich hab ein neues Telefon.
Nein.
Ja, genau. Und ich hab's, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, hier liegt es. Der Felix hat ja noch ein iPhone 5. Oder nee, du hast das SE, ne?
SE.
Genau. Und ich habe jetzt ein iPhone 7 Plus. Und der Felix hatte das gerade in der Hand und sagte: Oh, das neue iPad Mini. Und ich glaube, wenn man von dem alten iPhone kommt, ist das echt ein Sprung. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt sehr angetan. Erstens von der Akkuleistung. die stellt alles in den Schatten. Und sagen wir mal, negativ ist, es ist ziemlich schwer. Positiv ist, die Akkuleistung ist halt einfach geil. Ne? Also selbst für Heavy-User kommt ihr bis zum Nachmittag und müsst nicht sozusagen am Vormittag wie so ein Suchti eine Steckdose suchen.
Ja, aber das ist ja auch bei dem Fünfer. Aber das Fünfer ist da ja auch relativ gut gesegnet.
Ja, aber einfach, du hast halt einfach unglaublich viel Platz für einen Akku. Ne? Mhm. Und das macht sich schon bemerkbar. Ich muss sagen, gerade weil der Akku jetzt so geil ist von dem 7 Plus, lade ich über Nacht gar nicht mehr mein Gerät. Ich habe ja das Problem, dass ich nachts ganz gerne was zum Einschlafen höre. Und weil meine
jetzt das Gerät nachts
gar nicht mehr. Und weil meine Frau aber nebenan im Bett, ohne ins Detail gehen zu wollen, auch nachts was hört und wir in der Regel unterschiedliche, Hörgeschmäcker haben, müssen wir per Kopfhörer hören. Und das hat natürlich den Nachteil.
Du kannst ja WLAN-Anrufe aktivieren. Warum hast du es noch nicht gemacht?
Mach mal. Aber ich glaube, ja, geht das? Egal, anderes Thema, du lenkst mich jetzt wieder ab. Es gibt ja keine Kopfhörerbuchse mehr bei dem neuen iPhone. Und wenn ich also jetzt was höre, dann kann ich nicht gleichzeitig laden. Ist aber überhaupt nicht tragisch. Weil wenn ich morgens aufstehe, ist das Ding irgendwie bei 30%. Ich fahre ganz normal zur Arbeit und irgendwann brauche ich halt mal eine Steckdose, ne? Aber ich kann mir sozusagen andere Zyklen erlauben. Ich muss sozusagen jetzt nicht abends für morgens so
ein aufgeladenes Gerät haben. Wie lange braucht das denn, bis es aufgeladen ist?
Das hängt ehrlich gesagt davon ab, also mit welchem Gerät ich lade. Ne? Wenn ich mit so einem 2 Ampere, mit so einer 2 Ampere Druckbefüllung
an das Gerät
rangehe, dann ist es okay. Wenn ich jetzt wenn das an so einem Stecker ist, der eben nur 1 Ampere durchlässt, dann ist es echt mager.
Okay.
Wird man da nicht glücklich. Das ist klar. Ne? Und dann ist so, ich musste jetzt mein altes iPhone, das musste ich zurücksetzen. Und dann hat meine IT gesagt, schick uns deine PIN. Und ich habe gesagt, sorry Leute, also ich habe es nur gedacht. Ne? Sorry Leute, aber ihr kriegt nicht meine PIN, ne? Sondern ihr kriegt von mir ein zurückgesetztes Gerät, ja? Und sonst nichts. Ja? Und
weil du die PIN ja auch hier weiter benutzt, ne?
Genau.
Ja.
Und musste sozusagen mein altes iPhone zurücksetzen. Und irgendwie habe ich vor 2 Jahren, als ich das installierte, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, eingestellt, dass nicht nur der Code erforderlich ist, sondern es gibt auch noch irgendwie so eine zweite Einstellung, die dafür zuständig ist, irgendwie bei Sehbehinderung oder so. Also eigentlich geht es darum, dass niemand ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun. Ich muss das mal eben kurz gucken. Es steht nämlich unter allgemein Einschränkungen. Hier der Einschränkungscode. Ich habe irgendwann mal einen Einschränkungscode eingerichtet.
Und den wusstest du nicht mehr.
Und ich konnte dieses verdammte iPhone nicht zurücksetzen.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwie angefangen zu recherchieren, wie man in diesen Einschränkungscode drankommt. Und bin auf so eine Anleitung gestoßen, die reichte aber nur bis iPhone 5. Die irgendwie so funktioniert, du machst ein Backup, ein unverschlüsseltes Backup. Gehst lädst dir ein bestimmtes Programm runter. iBackup heißt das. In diesem Programm kannst du sozusagen die Ordner aus deinem Backup lesen und kannst sozusagen in einen bestimmten Unterordner sehen, der dafür zuständig ist, diesen Einschränkungscode bereitzuhalten. Ist gerade panisch.
Ja, das ist für mich so.
Warte.
Der liegt da unverschlüsselt drauf?
Nein. Nee, der liegt da verschlüsselt drauf. Aber es gibt sozusagen so eine Brute Force Webseite, mit der du irgendwie es ist ein vierstelliger Code, ja, das heißt, du hast 10.000 Möglichkeiten, mit dem du über Brute Force sozusagen diesen Einschränkungscode knacken kannst. Und das kannst du nicht über das Gerät machen, weil das Gerät sozusagen nach 3 Versuchen sagt, so, jetzt warte mal 5 Minuten.
Genau.
Und nach dem 4. Versuch sagt, du warte jetzt mal ein Stündchen, ne? Und ich merkte, okay, da werde ich nicht glücklich. Also habe ich sozusagen über diese Brute Force Attacke aus dieser Datei innerhalb von 2 Stunden diesen Code generiert und ich fühlte mich tatsächlich
wie so ein Hacker,
ne? Und hatte nach...
Ach, du hast das Hochglanzteil?
Nein, jetzt, ach komm, das ist eine Story, die erzähle ich dir, weil ich Sorge habe, dass es Leute hören, die das nicht hören sollen, weil ich dann jemanden verletzen müsste. Aber das ist eine Story, die muss ich dir gesondert erzählen. Oh Mann, ey.
Ja, aber macht ja nichts. Ich finde es total schön.
Ich wollte nicht die Hochglanzvariante, ich wollte die Matt-Variante. Stopp. Egal. und bin sozusagen jetzt unter die Hacker gegangen, habe zum ersten Mal so eine richtige Brute-Force-Attacke auf mein Handy gefahren und es hat funktioniert. Ich habe damit sozusagen diesen Code geknackt. Den kann
aber
ich
die SIM bitte entsperren. Jetzt sag nicht, dass du den Code nicht hast.
Natürlich, ich habe jetzt alle Codes.
Ach so, okay.
Nein. Ich kann jetzt auch wieder Telefone zurücksetzen und so. Aber es war möglich. Es war möglich, über eine Brute-Force-Attacke, über ein entschlüsseltes Backup und so weiter an den Code ranzukommen. Wenn das Backup verschlüsselt ist, hast du natürlich keine Chance. Ja? Aber mir wurde irgendwie klar, okay, mit dem richtigen Werkzeug und der falschen Sicherheitslücke, ja, Problem erkannt, Problem gebannt. Und, wie das dann häufig so ist, man benutzt ein und denselben vierstelligen Code für ein und den, ne, so, Mann, ich will mich da gar nicht irgendwie jetzt von frei machen.
Das ist erschreckend, oder?
So, ja, benutzt sozusagen, wenn man schon vierstelligen Code hat, benutzt man den dann eben auch für die SIM-Entschlüsselung, ja, und den gleichen benutzt man dann für andere Dinge eben auch, ja, aus Sorge, weil das ist ja so ein ganz zentraler Code, ne? Du bist irgendwie mal 2 Wochen im Urlaub und packst das Gerät vielleicht seltener an. Und ich kenne Leute, die noch vielleicht deutlich techiger drauf sind wie ich, denen das passiert ist und die an ihre Daten nicht mehr drankommen.
Weil die den Code einfach nicht mehr haben. Genau. Ja, aber den braucht man im First-Passwort.
Kennst du das? Du hast so einen Code, da weißt du, ja. Du siehst den und du weißt, stimmt. So, ja, der hat sich so ins Hirn eingepflanzt. Du versuchst es sozusagen auch über, du weißt immer, in welcher Reihenfolge, also du kennst sozusagen das Bild.
Genau.
Ja?
Wehe, dass die Zeilen,
genau.
Die Zahlen auf dem
genau. Touchpad und dann ist die Null
andersrum oben.
Und nicht wie beim geht iPhone unten,
nicht mehr. Oder,
ja? Krieg ich den Code nicht hin.
Ja. Ich muss mich mal eben am Kopf stellen. Ja, ja. Aber,
So, und das wollte ich erzählen als Story. Ich habe iPhone 6 Hacking. Ne?
Es ist trotzdem eigentlich erschreckend, weil wir uns auf eine Ebene bewegt haben, wo wir verschlüsseln und sonst was. Mhm. Wir können das aber alles irgendwie nicht mehr so richtig nachprüfen.
Nee.
Und ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich zunehmend unwohl bei
ja.
Gedanken, die ich in diese Richtung irgendwie
ich habe,
lostrete.
Ja. Vielleicht.
Aber machen wir es positiv. Also du hast ein iPhone 7 Plus. Das stellt ja hier der Arbeitgeber jedem einfach zur Verfügung, ob er will oder nicht. Das ist ja,
nein. Da habe ich eine Sonderregelung und
Spaß auf
Sonderstellung und so weiter.
Aber es ist ein nettes Gerät. Ich muss ehrlich sagen, ich fand, es ist groß, es ist schwer. Hm. Ich mit 5S bin ich eh was anderes gewohnt. Aber die Größe des Displays, das Lesen darauf ist halt tatsächlich schon cool und die Kamera ist nett. Also ich mag auch diese die Zoom-Stufe, jetzt, ich habe ja gerade hier ein bisschen rum, das ist schon nett, aber ich bleib dabei, das ist, in mir schreit es, ich möchte gerne was Neues haben.
Ja.
Aber es diese Stimme der Vernunft,
ja.
Die bisher nichts zu melden hatte,
ja.
Wird zunehmend stärker. Ja, sowohl bei meinem Laptop, was ja auch ein MacBook Air von 2012 ist,
ja.
Wie auch bei dem iPhone 5S.
Ja.
Das ist verdammt viel Geld, was man für so, also unter deinen Bedingungen jetzt hier irgendwie Geschäftsphone und sonst was, ist das alles nochmal eine andere Kategorie. Mhm. Aber privat ist das tatsächlich eine Frage, wo ich mir halt so im Kopf durchgehen lasse. 1000
Euro für so ein Telefon.
Das ist ein Jahresurlaub. Echt
krass, oder?
Also jetzt alleine zumindest, kann man einen schönen Urlaub machen.
Oh ja.
Oder du hast ein neues Telefon.
Mhm.
Und selbst wenn ich viel, viel Geld hätte, also ich müsste schon sehr viel, viel Geld haben, dass ich sage, das juckt mich überhaupt nicht, das mache ich einfach. Weil eigentlich von der Funktionalität her,
ja.
Rein von der Funktionalität her, ist das, also ein Fünfer möchte ich nicht mehr haben, weil ich da die Kameraqualität tatsächlich als eine Behinderung sehe.
Ja.
In Behinderung im Sinne von schön zu dokumentieren. Aber ab 5S, 6, 6S, sehr unterschiedlich. 7 ist ja wieder ein bisschen Sprung, aber das ist ja auch kritisch. Zumindest gibt es da auch Tests, wo sagen, so viel, viel besser sind die 7er da gar nicht, außer dass die halt diese Entwackelung drin haben. Da tat sich nicht mehr so viel. Und ja, vielleicht ist da einfach auch so eine Grenze erreicht, wie beim Computer, dass man einfach sagt, das hält länger. Man muss halt so diesen haben wollen. Ich habe jetzt zum Beispiel es gehört jetzt hier nicht zum Thema, aber mein iPad Mini 2 kaputt repariert. Also das Display ist gesprungen, dann habe ich das versucht on zu machen, dann klappte es und dann habe ich versucht, das nochmal zu lösen, weil an einer Ecke was war, da ist es nochmal gesprungen, habe ich es nochmal ausgetauscht und jetzt ist es aus. Also ich habe es halt zweimal repariert und es ist kaputt.
Scheiße.
So, ärgerlich. Dann überlegt man sich, ja, hole ich mir jetzt ein neues. Dann denkst du, nee. Und jetzt habe ich das seit 3 Wochen, 4 Wochen eben am Speicher. Ich habe es nicht weggeschmissen, weil ich es als Designelement durchaus auch noch oben in die Sammlung einfach mit reinpacke, weil schadet ja nichts, ne? Aber ich hatte bei Besprechungen, finde ich es total nett, ein iPad da liegen zu haben, weil es halt einfach meine Notizen flach auf dem Tisch liegen habt. Das ist angenehmer als ein Laptop. Weil hinterm Laptop versteckt man sich immer. Und ein iPhone ist zu klein. Auch ein iPhone Plus wäre zu klein für Notizen. Also zumindest für diese Art Notizen, dass so die DIN-A4-Blatt einfach auch gefüllt ist. Ich habe es mir halt dann einfach ausgedruckt. Also im Sinne von, die Notizen, die ich mir im Vorfeld gemacht habe, habe ich mir einfach ausgedruckt. Ja, mit dem Drucker. Ich habe so ein Ding noch zu Hause. Und dann einfach auf den Tisch gelegt und mir die Notizen daneben halt handschriftlich gemacht. Das ist seltsam, aber das ist total kompatibel. Und ich habe die Daten danach halt einfach eingepflegt, das, was wichtig war. Es funktionierte auch. Ja. Erschreckend.
Und? Was hat das mit dir gemacht? Ist ja krass.
Nein, aber es ist halt so die Frage, so der Benefit von so einem iPad ist, glaube ich, wenn du ihn als Hauptrechner dann auch nutzt, also wenn du ihn wirklich nutzt, ist es sinnvoll. Aber wenn du ihn rein als Lesemaschine nimmst oder als Notizzettel sozusagen ersetzt, das heißt, du arbeitest eigentlich am Rechner und legst ihn dir dann einfach nur dahin oder du kannst da mal eine Mail machen, aber eigentlich könntest du das auch im iPhone. Das heißt, das Gerät nimmt die Lücke ein und ist ein reines Luxusgut. Das bietet dir keinen Mehrwert.
Ja, so ist es mir, so geht es mir mit dem iPad. Deswegen benutze ich es auch
nicht. Genau, das meine ich. Also bezieht sich aufs iPad.
Und ich mache das jetzt alles mit meinem Telefon.
Also
ich
könnte die Entscheidung treffen.
All in one.
Entweder sozusagen den Rechner abschaffen und aufs Tablet zu setzen, als Rechnerersatz, aber neben dem Rechner ein Tablet und ein iPhone. Da hat das Tablet ein Einsatzszenario, was es sicherlich hat, abends auf dem Sofa liegen oder sonst was. Ja. Wo ich mich aber frage, bin ich bereit dafür, 3, 4, 5, 6, 800.000 Euro auszugeben? Weil da geht es ja hin. Ja. Und dann ist der Punkt, wo ich sage, dann nehme ich im Zweifel den Rechner.
Ja.
Oder es klappt halt auch tatsächlich mit dem iPhone. Also wenn man einen Film gucken möchte, dann ist er halt ein bisschen kleiner, aber es funktioniert auch.
Ja. Und ich kann dir sagen, mein geheimer Plan ist, mit einer Apple Watch mich sozusagen halt einfach eine ganze Geräteklasse kleiner zu setzen. Also sozusagen statt Telefon und iPad lieber Apple Watch und Telefon. Und sozusagen all das, was man braucht, ne, so mal eben schnell zu gucken, was kam da an Benachrichtigungen rein, das machst du halt hier mit der Uhr.
Ich glaube, dass das also ich kann das verstehen, es ist ja so ein Gedanke, ne? Downsizing dann. Ich glaube, das funktioniert nicht. Die Apple Watch ist für das Display, das reicht dir nicht, du wirst immer das Telefon rausholen. Es sei denn, es geht um Notifications, aber so wie du gerade gesagt hast, ja, ich lese Twitter, indem ich nach oben scrolle und die letzten 10 Tweets gucke.
We will see.
Ja, aber ich glaube, dass also für mich wäre das nichts. Ich versuche eigentlich im Moment eher in diese Richtung zu gehen, zu überlegen, wie kriegt man das nachhaltiger? Also nicht, wie mache ich mich noch verrückter? Wie kriege ich also die Technik noch näher an mich dran? Weil mit der Apple Watch hast du jede Notifications direkt an der Backe.
Es kommt darauf an, wie du es einstellst.
Ja, komm. Das macht man dann auch.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache das jetzt auch schon. Dich macht das wahnsinnig, wenn da rote Punkte sind, ja, aber mich gar nicht. Und ich kann das auch auf nicht stören setzen.
Ja, aber trotzdem kriegst du sie. Das heißt, es nimmt einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit. Weil es könnte was Wichtiges dazwischen sein.
Nee, okay. Hm.
Also zumindest, ich weiß nicht, wo es war, berichtete jemand von seinen Erfahrungen mit der Apple Watch und sagte, am Ende benutze ich die für Timer und Uhrzeit. Und das sind zwei Einsatzgebiete, wo ich das verstehe. So, du stehst am Herd, so Eier in 7 Minuten. Punkt. Oder wie viel Uhr ist es? Aber eine Message, die ich dann mit dem Herzchen, mit dem Ausrufezeichen und mit dem Fragezeichen beantworten kann.
Nee.
Und du willst aber auch nicht diktieren.
Dafür würde ich immer mein Telefon nehmen.
Siehst du, und das ist im Grunde genommen ist das nur ein Gerät, was dich aus einer Konzentrationsphase, wie auch immer die ist, rausreißt, zumindest temporär. Wo du dann doch aber wieder zum Telefon greifst.
Warten wir ab. Ich weiß gar nicht, ob ich eine kriege. Ich habe nur...
es geht ja auch gar nicht darum, ob du jetzt eine kriegst. Es geht grundsätzlich um diesen Modus dieses Gerätes. Das ist so, dass ich nicht weiß, ob da wirklich... Also das hat eine Berechtigung. Es gibt auch ein Einsatzgebiet. Aber ich glaube, dass dieser Einsatzgebiet nicht da liegt, dass es sozusagen den Briefkasten oder die Inbox oder das Notification Center ist. Mhm. Weil das würde mich, glaube ich, mich mehr verrückt machen, als es mir Entlastung verspricht. Okay. Und für Telefon und Stopp, also für Timer,
braucht man keine Uhr.
Nicht Telefon, für Uhr und Timer,
ja.
Da halte ich es für sinnvoll, weil es da am Handgelenk auch in Ordnung ist. Oder Musik lauter leise machen.
Bist du eine Uhr gewohnt? Du hast auch nie eine Uhr an, oder?
Ich habe bis im Studium eine Uhr getragen und dann irgendwann nicht mehr, weil ich das Handy hatte.
Genau.
Und habe ja dann zwischendurch aufs Mi-Band gegangen. Da hatte ich dann Probleme mit. Also das ist dieses Plastikbändchen, was auch Schritte zählt. Habe ich dann aber auch erstmal wieder sein lassen, weil eine Freundin das mal testen wollte. Und dann habe ich das weitergegeben. Und in jedem Raum hängt in der Regel eine Uhr,
wo es wichtig ist. Ich habe auch eine innere Uhr. Also wenn man gewohnt ist, ohne Uhr zu... ich hatte auch
seitdem ich im Sabbatjahr bin, stelle ich mir keinen Wecker mehr. Ich weiß, wann ich morgens aufstehe. Das ist unglaublich interessant, was der Körper machen kann, wenn man ihm vertraut und tatsächlich auch im Zweifel es nicht schlimm ist, wenn es nicht klappt. Aber es klappt in 95% der Fälle. Es ist unglaublich.
Bin ich mir ziemlich sicher. Das kenne ich auch von mir selbst.
Unglaublich. Ne? Und also deshalb wäre das für mich nichts. Mhm. Ich bin tatsächlich eher überlegen, ob man sich nicht zwecks, also dass man sich die Frage stellt, wo ist diese digitale Dokumentation und Arbeitsweg sinnvoll?
Mhm.
Und wo ist es vor allen Dingen so ein bisschen Hype, so ein bisschen geil, das zu machen? Also ich bin da vor allen Dingen gerade mit Evernote dran oder mit Notizen, die du dir machst. Wie viele Teile der Notizen, die du dir machst, nutzt du wirklich zum Beispiel kollaborativ?
Ganz wenig.
So, das heißt, den Mehrwert, den eine digitale Notiz macht, ist eigentlich das schnelle Auffinden.
Ja.
Wie oft suchst du?
Ja.
Selten, tatsächlich. Also ich zumindest. Die Tags oder die Notizbücher, also in Evernote oder OneNote, wie man es meint. Aber das könnte ich theoretisch auch über Bücher abdecken. Im Sinne von, ich habe für jedes Projekt ein kleines Buch oder Mappe oder sonst was. Das heißt, das, was das Digitale eigentlich von uns ja auch argumentiert, immer wieder als Mehrwert bringt. Synchronisation ist nett, super. Möchte ich auch nicht drauf hinter eigentlich zurück, weil ich einfach auf allen Geräten den Zugriff habe. Ist super.
Mhm.
Aber die ganzen Daten liegen auf Servern in Staaten, in denen Menschen regieren, in Zukunft zumindest regieren, denen ich nicht traue. Also beispielsweise Trump. Evernote, Trump. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich so denke.
Und was machst du gerade?
Ne, ich mache gerade nichts, aber ich denke nach. Das ist einfach für mich so eine Frage. Ist das der Modus, in dem ich in den nächsten Jahren arbeiten möchte? Ist das mein Trusted System, in dem ich meine Notizen mache? Und Notizen haben immer etwas Vertrauliches.
Ja, total.
Ja, ich mache da jetzt ja
nicht. Also man hat doch nie die Schere im Kopf von, das kannst du jetzt nicht da reinschreiben.
Nein, sondern das ist tatsächlich, das sind halt meine Notizen. Das sind Planungen drin, wo ich auch sage, die sind für eine begrenzte Zeit haben die eine gewisse Brisanz.
Ja.
Jetzt nicht weltpolitische Brisanz.
Ja.
Aber ich mache mir einen Konzeptvorschlag, den ich nächste Woche mit jemand anders besprechen möchte und mir ist wichtig, dass auch der den nicht mitkriegt. Da mache ich mir keine Gedanken. drüber. Der wird die auch nicht mitkriegen, weil der bei Evernote möglicherweise die Admins nicht kennt, die da reingucken können. Aber es geht ums Prinzip, dass wir uns mit unseren Daten in eine Abhängigkeit begeben für den Komfort der Synchronisation und damit aber eigentlich die Kontrolle komplett weg haben. Mhm. Und das finde ich gerade jetzt, ich meine, wir haben das mit NSA, wir haben die Snowden-Geschichte alles gehabt. Jetzt kommt aber tatsächlich ein Verrückter auch in Amerika in die Position, das ist ja das, wovon immer gewarnt worden ist. Wir müssen die Demokratie so bauen, dass auch Verrückte sie nicht missbrauchen können.
Ja.
Also gerade was so Überwachung oder sonst was angeht. Und unter diesen Aspekten finde ich das jetzt nicht, ich gerate nicht in Panik. Aber ich finde den Gedanken sehr, sehr wichtig, den man eigentlich jetzt nochmal haben muss, wie bleibe ich Herr meiner eigenen Daten? Und es gibt ja Hardcore, das sind nicht die Aluhüte unbedingt, aber so Hardcore-Vertreter, die wirklich gesagt haben, ich nutze Cloud gar nicht. Ich habe das ja immer pragmatisch gesehen. Aber ich glaube, man muss sich diese Frage nochmal stellen, weil es eine Frage der Emanzipation ist und eine Frage auch der Abhängigkeit.
Ich glaube, das ist die.
Und nochmal, ich will nicht zurück zum Papier, aber den Komfort, den Papier in dieser Hinsicht hatte, den würde ich gerne nicht verschenken. Und zwar nicht nur verschenken, sondern im Grunde genommen, das Papier ist relativ vertraulich, ist räumlich begrenzt, das habe ich unter Kontrolle. Da kann auch jeder reingucken, aber es ist zumindest.
Ich vertraue da auf die Gesetze.
Aber die gibt es noch nicht.
Doch, die Datenschutzgrundverordnung steht.
Ja, aber nutzt Evernote. Sagt, ist doch egal, die Server stehen in den USA. Und wir nutzen das. OneNote. Microsoft sagt, ja, wir sind datenschutzkonform, wir haben unsere Server in Deutschland. Kannst du das nachprüfen? Ist das die Basis von Vertrauen? Ich vertraue den politischen Strukturen,
ja. Das ist ehrlich gesagt die Basis, auf die ich vertraue, ja.
Ja, würde ich gerne. Ich sehe sie aber im Moment nicht. Wir sind, aber das ist ein schönes Thema, weil das gleich noch in eine andere Richtung dann auch geht. Wir sind im Moment in einer Situation, wo es passiert, also wo ich hoffe, dass die politischen Institutionen genau diese Gestaltungskompetenz,
ja,
die Hoheit auch über diese Gestaltung wieder übernehmen. Aber wir haben im Moment global agierende Unternehmen, die sich über die Gesetze und die Rechtsprechung der einzelnen Länder im Grunde genommen beliebig hinwegsetzen können.
Das stimmt.
Und überhaupt nicht auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Natürlich immer in kleinen Sachen, da gibt es mal irgendwo
Datenschutzverstoß, ja, aber das wird sozusagen gegengerechnet zu den
Und da kostet das 500 Millionen, dann sagen die, ja, okay, alles klar, komm, liebe EU-Kommission, dann habt ihr das Geld und dann seid ruhig.
Mhm. Mhm. Glaube ich auch.
Und das geht nur global. Das heißt, das wäre, wenn wir diese Ebene dieser politischen Gestaltung oder der Bändigung dieser Prozesse, können wir nur auf UN-Ebene denken. Weil es bilateral, also zwischen zwei Staaten, reicht das nicht. Da gibt es einen Staat, der es nicht macht und dann sitzen die ganzen Unternehmen mit ihrem Hauptsitz im Zweifel auf den Seychellen. Mhm. Sondern das heißt, es muss weltumspannend, muss es Ketten, demokratische Ketten sozusagen geben, der die Anbieter da einfach unterliegen, die Bürgerrechte, dafür ist die Politik ja da,
das hochhalten. Das würde sozusagen voraussetzen, dass wir zumindest in dem Fall einen gemeinsamen Nenner hätten, nämlich dass es weltweit demokratische Staaten gibt. Gibt es aber nicht.
Genau, so, und deshalb meine ich, ist diese Hoffnung, die du hast, die hege ich, da werden wir auch langfristig hinkommen, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie wir damit umgehen können. Ja? Die Erde wird nicht gelabelt irgendwann mit Facebook. Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Hm. Aber wenn wir das nicht machen, besteht die Gefahr. Oder Google oder irgendwas anderes. Hm. Aber und ich glaube nur nicht, und jetzt bin ich mal ganz pessimistisch, dass das in unserer Lebenswelt noch passieren wird. Weil wir sehen das gerade, was mit der UN passiert, wenn die in ganz klassischen Konflikten wieder agieren. Mhm. Wir sehen, was passiert, wenn sie solche Entwürfe oder wie lange solche Prozesse dauern, bis sie mal akzeptieren. Mhm. Also mal akzeptieren, das klingt gerade seltsam, aber bis die Weltgemeinschaft sich durchringen kann zu einem Vertrag, der Klimawandel als menschengemachtes Problem anerkennt. Das war ja der Vertrag von Paris, der jetzt in Marokko sowas da weitergeführt worden ist. Ich weiß nicht, was Marokko? Egal. Ja, das heißt, das ist nicht trivial. Mhm. Und das sind alles Probleme, die ungefähr 50 Jahre zurückliegen. Mhm. Vielleicht 30 Jahre zurückliegen. Mhm. Aber wir werden nicht in absehbarer Zeit auf dieser Ebene von global agierenden Unternehmen aktiv werden können. Dafür müssen wir erstmal alles Demokraten sein.
Genau.
Sind wir nicht. Und deshalb ist tatsächlich für mich jetzt im Moment so ein bisschen eine Frage, steht das hier eigentlich in der Liste drin?
Sag.
Nee. Wie gehen wir damit um? Und wie gehe ich damit um? Und was mache ich? Und ich bin gerade am Überlegen, weil Evernote hat gerade seine Nutzungsrichtlinien. Ich habe kein Problem damit, dass Evernote die Gebühren erhöht hat. Richtig? Finde ich nicht schlimm. Ich bezahle da gerne 60 Euro für, weil ich das Gefühl habe, sondern Evernote macht einen guten Job. Die haben immer gesagt, eure Daten interessieren uns einen Scheißdreck. Die sind verschlüsselt, die sind hier sicher. Jetzt haben sie die RGBs angepasst. RGBs?
AGBs.
AGBs. RGBs. Farbraum. AGBs angepasst und sie behalten den Admins vor, in meine Daten zu gucken. Zur Problemlösung und Optimierung. Und ich denke, Leute, Entschuldigung. Es ist klar, dass irgendein Admin das Passwort hat, um das wahrscheinlich zu machen. Also dem der Illusion gebe ich mich nicht hin, dass nicht irgendjemand auf meinen Account gucken könnte. So, unter der Hand. Aber in dem Moment, wo ich das in AGBs schreibe, wird das ein Modus operandi, der also jederzeit von jedem abgerufen werden kann. Aha. Und Entschuldigung, das will ich nicht. Das sind meine Notizen. Ich finde das in Ordnung, wenn man sagt, so, also jetzt nicht auf Evernote bezogen, sondern grundsätzlich, wenn ich als Admin sage, ich mache dir ein Angebot, das heißt aber, ich kann in deine Daten gucken. Da kann ich mich entscheiden, ja oder nein. Und im Zweifel würde ich sagen, ach, weißt du was, für die Daten, die ich da drauf tue, ist egal, mach.
Naja, gut,
aber Evernote. Ich sitze jetzt davor und denke mir, nee, Moment, ich habe Evernote bisher immer in einem anderen Modus benutzt.
Evernote hat das Problem, wenn es so ein Aufschrei gibt, wie es den häufig bei Facebook gibt und die Leute sozusagen massenhaft sozusagen die Plattform verlassen. Was Facebook erstmal nicht weiter stört. Ja. Evernote aber sehr wohl stört, weil denen plötzlich 60 Euro pro Mensch wegfallen, die gut gebrauchen können. Dann, glaube ich, ist Evernote in seiner Struktur und seinem Finanzierungsmodell, also Geschäftsmodell, viel eher dazu motiviert zu sagen, ja gut, dann müssen wir es halt wieder ändern.
Ja, aber das ändert nichts an dem Grundproblem, dass ich mich in eine Abhängigkeit begebe, die jederzeit einseitig so umgestellt werden kann, dass es mich in ein Problem bringt. Ich möchte gerne meine Notizen bei mir haben. Ich möchte gerne die Hoheit über meine Notizen haben. Ich möchte gerne die Hoheit über meine Daten haben. Und zwar, weil ich nicht weiß, was passiert. Also
aber,
ich mal jetzt ein bisschen schwarz, ne? Aber
hast du mal Folgendes probiert? Nach der Änderung der AGBs würde ich mal an Evernote schreiben.
Opt-out gibt's nicht, steht extra drin.
An Evernote schreiben, was sie dir, sagen wir mal, über die Einsicht deines Accounts sagen können. Also sozusagen diese Auskunft, die Facebook dir auch geben muss.
Ja, das Problem ist, dass es basiert immer auf einem Vertrauensverhältnis.
Und du vertraust Evernote nicht mehr, oder was? Oder hast du denen überhaupt jemals vertraut?
Ja, aber vielleicht, weil ich mir auch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht habe. Aber so grundsätzlich ja. Das war für mich irgendwie so ein Dienst, für den ich auch bezahlt habe, im Sinne von, diese Daten interessieren uns auch nicht. Weißt du, das sind so Bits und Bytes, die ihr hin und her schiebt. Du bezahlst uns Geld dafür. Ich habe der Aussage vertraut, die sind verschlüsselt und dann ist gut. Ich will da auch gar nicht.
Pass auf, entscheidend ist, was sie mit diesen Daten machen werden.
Ja, die wollen sie eben analysieren auch. Also im Sinne von, dass sie mir Tipps geben, wie man es optimieren kann oder sonst was. Also das geht so ein bisschen in diese Richtung. Oh. Und lass das mal weg. Also das heißt, tatsächlich ist der Auslöser jetzt nochmal wieder Evernote, aber es geht tatsächlich so ein bisschen darum, wie gehe ich einfach mit meinen Daten, mit meinen Notizen um. Wir haben jetzt hier gerade ad hoc über die Notizen-App kollaborativ Themen zusammengetragen.
War nicht schlecht.
Nein.
Hat diesmal echt gut funktioniert.
Ne? Super, alles klar. So, dafür ist das Digitale super, dafür möchte ich das nutzen können, perfekt. Aber für die Planungen, die ich mache, für die Überlegungen, die ich mache, die mache ich auch weiter gerne am Computer, weil da kann ich Dateien reinziehen und sonst was. Ja. Aber da ist tatsächlich dann die Frage, will ich dafür in Zukunft ein Programm benutzen, wo ich die einzelnen Module nicht einzeln austauschen kann. Ja. Also, wenn ich beispielsweise im Moment ein Programm hätte, was die Daten in der iCloud sichert, dann ist das auch nicht sicher. Aber ich kann im Zweifel auch sagen, iCloud weg, Dropbox hin, Dropbox weg, WebDAV oder einen eigenen Server oder irgendwas anderes. Das heißt, ich bin flexibel. Ich habe nicht ein Komplettpaket, wo ich absolut ausgeliefert bin. Und ich würde, also dann habe ich den Sync. Die Frage ist aber, brauche ich vielleicht den Sync auch gar nicht mehr?
Die Frage ist, ob nur der Sync das ist, was Evernote zu Evernote macht.
Nein, für mich sind es die Tags. Vor allen Dingen die Tags und die Notizbücher.
Und für mich ist es die Volltextsuche. Und die wird nur mit einem Index funktionieren, der eine Power hat, so wie ich sie bei so einem Cloud-Dienst bekommen kann.
Also ich bin da im Moment so, und daran anschließend ist so das Thema vielleicht, um das noch größer zu machen, das ist auch das, was ich hier in der Liste stehen habe. Ich ziehe das jetzt mal eben nach vorne.
Nee, bitte mach das.
Wo bewegen wir uns hin? Was bleibt? Ich glaube, das ist jetzt mal so eine Prognose, wir werden den Untergang von Facebook oder das Ende von Facebook, zumindest in der Größe, so wie auch MySpace, das spielt keine Rolle mehr, es gibt es vielleicht noch per Mail diskutieren können. Verstehst du, was ich meine? Es gibt Standards, die haben sich etabliert und die funktionieren unabhängig von einer Plattform.
Ja.
Und Plattformen sind, glaube ich, immer zum Tode verurteilt.
Ja.
Und im Moment leben wir in einer Zeit, in der es viele große, dominante Plattformen gibt. Und wenn wir das interpolieren und in die Zukunft rechnen, verstehst du, wo ich darauf hinaus will?
Nee.
Entweder Facebook geht kaputt oder Facebook wird der dominante Kommunikationskanal.
Ja. Ja.
Und ich finde die Vorstellung, dass ein Unternehmen die komplette Kommunikation dominiert, weil das sind die beiden ans Ende gedacht, geht entweder oder. Finde ich erschreckend. Und deshalb ist sozusagen die Frage, wann treten wir auch wieder in einen Prozess ein, der darauf setzt, dass wir offene Standards nutzen. Wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Sitzungen mal bezüglich auch der Messenger oder so Systeme.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob wir da wieder hinkommen, aber ich finde diese Entwicklung, die wir im Moment haben, schwierig. Und ich habe halt überlegt, welche Plattformen gab es denn in der Geschichte, die sich heute noch halten? Mhm. Das Telefon ist auch keine Plattform. Telefon ist eine offene Struktur, an die ich mich anklinken kann, nach Standards definiert.
Genau, und welches Telefon ich da anschließe, ist kackegal.
Papierstift sind offene Standards. Ich kann mit jedem Stift auf jedem Papier schreiben. Es muss eine raue Oberfläche sein auf der einen Seite und es muss in irgendeiner Art und Weise einen Tintenfluss einen Farbmittelfluss auf der anderen Seite geben. Das Ganze ist so standardisiert, dass es auf den Oberflächen heute funktioniert. Also, was Stift und Papier ist. Wo gibt es Plattformen, die überdauert haben? Da passt schön zu. Ein anderer, also es ist jetzt von der anderen Seite, vor ein paar Tagen gab es einen Tweet bei Twitter, Tools 10 Jahre zurück, Dinge, die es vor 10 Jahren noch nicht gab, von Vala Afshar. was es vor 10 Jahren noch nicht gab. Ich lese mal einfach kurz vor, um das einfach nochmal klar zu haben. iPhone, iPad, Kindle, LTE, Uber, Airbnb, Android, Oculus, Spotify, Nest, Kickstarter, Stripe, Square, gut, sagt mir jetzt was, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Das ist erschreckend. Weil zum Beispiel, nehmen wir einfach mal nur sowas wie Instagram, WhatsApp, das Kindle und iPhone, iPad. Die haben heute so eine Dominanz. Ja? Mhm. Android. Dann haben wir tatsächlich als...
Na, warte mal. Als Chrome, als Google mit diesem Chromebook kam, haben alle Leute gesagt, wie kann man einen Laptop bauen, das selbst keinen Speicher mehr hat? Weil das sozusagen alles in der Cloud läuft. Alles. Ja? Auch sozusagen die Programme, die da drauf installierbar sind. Alles
Cloud,
ja? Und plötzlich kommt das iPad und das kommt ja auch nur mit 64 GB daher. Ist ja nicht so, dass man da einen Terabyte Platz hat. Ne? Das heißt, die Denke, dass auf deinem Gerät, also auch hier, ja, da sind ja 500 GB drauf. Ja? Das ist ja fern dessen, was man heute irgendwie auf Computern ablegen könnte, ja. Das ist aber sozusagen für eine Mediennutzung vorgesehen, bei der man von vornherein davon ausgeht, dass ein Großteil der Daten sowieso nur übers Internet erreichbar sein müssen. Das heißt, da hat auch infrastrukturell halt einfach ein Wandel stattgefunden und das trotzdem, ja, Speicher total günstig wäre. Ist doch interessant, oder?
Was heißt das? Was bedeutet das jetzt auf die Plattform bezogen?
Auf die Plattform bezogen bedeutet das, die Plattform, es ist den Plattformen gelungen, sich durchzusetzen, obwohl es, sagen wir mal, eine viel näherliegendere und günstigere Technologie gegeben hätte.
Achso, nämlich lokal speichern.
Lokal speichern.
Ja, ja. Eben mit dem Versprechen der Vernetzung und das ist ja auch klar. Ich meine,
Bequemlichkeit.
Bequemlichkeit. Also ich sag mal, das habe ich ja eben gesagt, so, bei Evernote ist es halt die Überlegung nach Kollaboration und Sync. Das ist halt Volltextsuche, alles super. Wobei das Volltextsuche ging natürlich auch lokal, ne? Aber
genau, setzt wir großen Speicherplatz voraus und einen guten Prozessor und so weiter, ne?
Ja, gut, aber das haben die ja heute alle. Aber das ist, also ich habe keine Antwort, ich kann das jetzt auch nicht weiter ausführen, weil ich stehe vor dieser Frage für mich und beschäftige mich da im Moment mit, ohne Ergebnis im Moment, auch mit einer gewissen Frustration, weil ich glaube, dass der Weg, den wir im Moment einschlagen, nicht erfolgsversprechend ist, vor allen Dingen nicht stark genug ist, um labile demokratische Strukturen zu überdauern. Das ist sozusagen das Problem, was ich dahinter sehe.
Würde ich auch so sehen.
Also das ist jetzt schwarzmalerisch, könnte man mir da vorwerfen. Ja. Das ist
und okay, damit geht es uns persönlich ans Leder.
In dem Moment, wo ich Algorithmen, die News bei Facebook, also ich bin da ja nicht mehr, aber du kriegst ja bei Facebook in den Stream Nachrichten nach einem Algorithmus. Und in dem Moment, wo der primäre News-Kanal deine Facebook-News-Stream ist und Facebook kontrolliert, welche Nachrichten dort reingespielt werden,
genau,
hat Facebook, wenn du dich nicht emanzipatorisch nochmal gezielt anders informiert, ne, und das machen die meisten nicht, Bequemlichkeit haben wir eben gesagt, ein Steuerungsinstrument in der Hand für deine politische Gesinnung.
Oder ich will es nochmal andersrum ausdrücken.
Und zwar in einer Art, die keine Zeitung, kein anderes Medium bisher so hatte.
Die Tatsache, dass WhatsApp so erfolgreich ist, ist auch ein Hinweis darauf, dass wir uns in Wirklichkeit auch häufig diese in sich geschlossenen Räume wünschen. Also WhatsApp funktioniert ja, sagen wir mal, per Default genau so.
Ja.
Ja? Also da ist es, und dann, das nutzen wir auch genau aus dem Grund. Frag mal bitte die
zurück Leute. Ins Private.
Genau, zurück ins Private. Und vor allen Dingen, sag mal, ich möchte nicht, dass meine Klogänge, wie ich das häufig in Seminaren höre, ja, oder dass andere über ihre Klogänge, ich will nichts über andere Leute's Klogänge zu lesen bekommen. Ja? Das wäre aber geradezu die Hinwendung jenseits der Filterbubble, weil das ja offensichtlich News sind, die ich gar nicht sehen will, aber trotzdem zu sehen bekomme. Das ist ja sozusagen gerade, ne? Also ziehe ich mich sozusagen auf ein Medium zurück wie WhatsApp, ja, bei dem ich sicher sein kann, dass mir das da nicht passiert. Ich will gar nicht sagen, dass das da nicht passiert.
Ja, ja.
Ich will nur sagen, dass man da sozusagen viel toleranter damit umgeht.
Genau, aber da sind wir sozusagen auf einer anderen Ebene. Ich war jetzt ja gerade in der Meinungsbildungsebene, die gesteuert werden kann. Das ist eher der Newsstream. Das, was bei WhatsApp funktioniert,
ist genau das Umgekehrte, nämlich ich selbst habe.
Ich baue mir ein Netzwerk auf, sozusagen eine Echokammer, die funktioniert.
Ja.
Und habe aber da auf der Ebene jetzt des Unternehmens einen anderen Zugriffspunkt. Und der macht eben dann auch Angst. Weil sollte es Repressionen einmal geben, staatlicherseits, also sollte eine Demokratie, in der WhatsApp etabliert ist, in ein autoritäres Regime überführt werden und die Daten von WhatsApp beispielsweise dem Regime zur Verfügung gestellt werden müssen, dann gibt es keine Subkulturen, Nischen mehr, in die man sich verstecken kann.
Ja.
Und das ist für mich dann sozusagen auch wieder der Punkt, die Monokultur, die sich da bildet, bildet halt auch tatsächlich eine Gesellschaftsstruktur ab.
Ja.
Das heißt, ich weiß, wenn der Guido renitent gegen die Machthaber ist, nicht nur durch den Podcast, sondern alleine durch die, mit denen Guido in Kontakt steht bei WhatsApp, und dabei interessiert mich ein Scheißdreck, über was ihr euch unterhaltet, sondern es geht darum, welche Netzwerke du da eingebunden bist. Die anderen sind auf jeden Fall auch verdächtig. Und wenn bei mir 2, 3 Sachen zusammentreffen an meiner Telefonnummer,
dann bist du verdächtig.
Dann ist das so. Und das ist so alles so ein Punkt, wo ich mir denke, natürlich lässt sich das auch nicht ausschließen bei vielen anderen Messengern. Ich meine, Telegram macht es nicht besser. Mhm. Aber allein die Diversifizierung macht so ein Datenzusammenfügen schwieriger, macht den ganzen Zugriff komplizierter. Ja.
Und ehrlich gesagt, es ist nicht glaube ich, für uns besser. Einfacher, 6 verschiedene Messenger zu benutzen, als für die Gegenseite, die Daten aus 6 verschiedenen Messengern zu einem Profil zusammenzubacken.
Vielleicht ist es dann nur auch irgendwie auch noch eine Datenverarbeitungsfrage und es ist eine Frage der dicken Systeme und dann funktioniert das. Aber ich habe zumindest ein Steuerungsinstrument, an dem ich mal arbeiten kann. Weil im Zweifel nutze ich Streamer ohne ID. Also im Sinne von ID, aber ohne Telefonnummer.
Genau.
Und in dem Sinne bin ich plötzlich auf einer Ebene unterwegs, wo dieses Mapping von Person, Telefonnummer und Handy oder sonst was schwieriger wird.
Ja.
Nochmal. Es geht um Möglichkeiten, nicht, dass das jetzt gemacht wird. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken und ich überlege mir jetzt ich bin jetzt Mitte, Ende 30, wo geht es hin und wie verorte ich mich? Ich habe keine Lust, alle 2, 3 Jahre meine Tools zu wechseln, weil irgendein Unternehmen entsteht oder geht. Ja. Ich bin gerne bereit, neue Dinge zu probieren, aber ich brauche ein Fundament, eine Konstanz, auf der ich Experimente machen kann.
Ja.
Und für mich, und das ist sozusagen zum Anfang zurückzukommen, ich stelle mir zunehmend die Frage, ob Evernote, und da gehört dann OneNote genauso dazu, so ein Fundament sein kann, wo ich meine Notizen mache.
Die entscheidende Frage ist doch, ob in einem autoritären System es eine Infrastruktur vorstellbar ist, in der man Widerstand organisieren würde.
Genau. Und wer glaubt, dass das Facebook oder WhatsApp ist, der täuscht sich möglicherweise.
Nein, das ist den Leuten ja allen klar. Die Frage ist, ob wir in der Lage wären, eine Infrastruktur hervorzubringen, die diesen Widerstand organisiert.
Oder ob wir möglicherweise geschichtlich in eine Phase eintreten, wo es diesen Widerstand gar nicht mehr gibt, weil nämlich die Informationsquellen, die mich dazu führen könnten, überhaupt in Widerstand zu denken, gar nicht zur Verfügung stehen.
Nein. Die Widerständigen wird es immer geben. Und es waren nie viele. Es waren immer weniger.
Ja, aber
auch die Leute, die für Revolutionen zuständig sind.
Ich will aber gar nicht Widerstand machen. Ich möchte einfach nur.
Ich habe das doch jetzt
unabhängig.
Das doch jetzt nur sozusagen als einen Gedankenexperiment.
Aber es ist doch verrückt, dass man sofort in diesen Untergrund-Widerstandsmodus rutschen muss,
um
Freiheit zu erkämpfen. Also um zu sagen, so geht es doch nicht.
Ja, das stimmt. Das ist interessant, ja.
Ich will das ja gar nicht. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und souverän und frei meine Daten entscheiden.
Ja,
das also, ist interessant. Evernote, wenn du mir zuhörst, gib mir einen scheiß Open-Source-Skript, was ein Lizenz-Key braucht. Ihr kriegt von mir 60 Euro im Jahr, weil ich eure Software geil finde. Und lasst mich meine Daten auf dem eigenen Server schreiben. So, aber weißt du, einfach, warum kann ich das Gleiche nicht mit meinem eigenen Server machen, statt mit denen?
Ja.
Natürlich bin ich dann immer noch sicher. Ich muss immer noch gucken, ist der Server wirklich auch sicher? Schickt da nichts nach Hause. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, macht euer Ding, ich mach mein Ding.
Ich weiß, was du meinst.
Ach so, und da passt nämlich schön noch, das packe ich noch mit dazu, weil das passt nämlich auch. Der Martin Lindner hat eine interessante These aufgestellt, verlinke in den Shownotes, bei Twitter Mitte November. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht weiter groß gegangen, aber für mich war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist auch interessant. Ich zitiere. War, glaube ich, von der Stimmung her so ein bisschen dieser Trump-Schock, beziehungsweise dieser ganze im Rahmen so dieser Populismus-Geschichte. Was ist eigentlich mit unserem Netz? Also es waren ja so viele, die sich gestellt haben, was ist eigentlich mit unserem Netz passiert? Wir sind doch angetreten, um Freiheit und Emanzipation und politische Bildung zu fordern. Und plötzlich kommen die Populisten daher und nutzen unsere Werkzeuge. Ne? Kann es sein, Zitat jetzt, dass das Netz genau ab dem Punkt den Bach runterging, als die Smartphones kamen, eine völlig andere Subjektposition. Lustigerweise haben wir damals im Microlearning Research Studio schon ab 2005 mit Smartphones, Nokia ohne Touch, experimentiert. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Seltsamerweise habe ich als Laptop-Mensch, allenfalls Tablet-Nutzer, die Umpolung unterschätzt. Und dann habe ich davor gesehen, habe gedacht, krass, was hat das Smartphone denn gemacht? Es hat letzten Endes, hat das Internet popularisiert und das Volk gebracht. Vorher war das Internet etwas, was du an einem Computer, das heißt Desktop, den musste man einrichten, an der Grafikkarte, Treiber, Laptop, auch noch irgendwie einrichten. Also du hattest eine Einstiegshürde. Und mit dem Smartphone hast du das Internet plötzlich in die absolute Breite gehauen.
Nee, weißt du, was mit dem Smartphone passiert ist? Mit dem Smartphone war auch dem letzten Hinterwäldler klar, dass wir eine Cloud brauchen.
Nein, Moment, es ging mir tatsächlich jetzt eher so um die Art und Weise, wie man dann auch im Internet kommunizierte. Wir hatten also vorher eine relativ elitäre Gruppe von Menschen, die in dem Internet ihre Stimme laut gemacht haben. Die Cloud-Geschichte ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist sozusagen Aufgriff auf das, was wir vorher hatten. Mir geht es jetzt so ein bisschen in diese Richtung, was ist mit dem Netz passiert. Und mit dem Internet in der Breite hat plötzlich derjenige, der, Zitat, da aufs Klo gegangen ist, der dumme Nazi von nebenan, sag ich mal so, der konnte seine Sprüche da reinhauen und hat gemerkt, boah geil, kriege ich jetzt voll Feedback zu. Das liken andere Leute, ob die das geliked haben, weil sie es mal lustig, als Ironie, provokant oder sonst was. Aber der hat plötzlich Selbstbewusstsein darüber bekommen. Das heißt, jemand, der vorher nie im Internet aktiv war, es haben sich plötzlich Filterbubble gebildet innerhalb dieses Netzes durch die Anzahl der Leute, die zu einer Resonanz geführt haben, die uns heute halt um die Ohren fliegt. Und wir haben das halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wir, ich weiß es nicht. Diese Zensursula-Geschichte.
Aber warte mal. Ich sehe diesen Zusammenhang nicht.
Okay.
Das Smartphone hat damit wenig zu tun gehabt, weil ich kann mich an die Zeiten erinnern, irgendwie, was weiß ich, wer kennt wen, SchülerVZ und so weiter. Ja.
Das sind alles noch so Sachen.
Warte. Wo plötzlich dieses ganze Ding, wir müssen uns um Hassreden und Mobbing müssen wir uns mit befassen, sozusagen nach oben schwappte. Das hatte aber noch gar nichts mit den Geräten zu tun. Wir haben die wesentlich länger als der Mainstream.
Ja.
Also bis das sozusagen zu einem Mainstream-Phänomen wurde, ne, das können wir auf die letzten 5 Jahre, glaube ich, zurückverfolgen. Als das iPhone kam, hatte das niemand.
Nein. Also du hast recht. Also das lässt sich nicht monokausal auf das Smartphone reduzieren. Allerdings ist der Zugang zum Internet, glaube ich, für viele tatsächlich das Smartphone. Und in diesem Rahmen ist das eine nee. Absolute Verbreiterung.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, die meisten
Leute gehen ins Internet.
Richtig, aber das Internet, ich habe gerade so ein Seminar hinter mir, da mache ich immer so ein Kahoot-Quiz und da geht es irgendwie um die Internetnutzung. Mhm. 2016 verglichen mit 2006. Mhm. Und wenn die Leute irgendwie fragt, wer ist 2016 im Internet, ja, ob jetzt mit Smartphone oder spielt überhaupt keine Rolle, ja, wer nutzt das Internet 2016, dann kommt man auf irgendwie sowas, ne, wenn man ARD oder so Studien nutzt, so 80-82%. Ne?
Wenn du fragen würdest, wer nutzt WhatsApp, hättest du wahrscheinlich 95%, weil die Leute teilweise nicht wissen, dass das Internet ist.
Mag sein, ne? Wenn man die Leute die gleichen, nicht die gleichen, aber 2006 hat die gleiche Studie erhoben, wer nutzt das Internet, ja? Und es waren nicht irgendwie 20%, sondern es waren 75. Das heißt, der Zuwachs der Leute, die das Internet benutzen,
das glaube ich nicht,
der ist relativ gering.
Das glaube ich nicht.
Im Laufe der letzten 10 Jahre, weil das Internet älter ist, als wir, guck dir die ARD-Online-Studie 2006 an, wir stellen fest, wir haben so eine Quote, lass es 60% sein, ja, aber es war nicht 20. Das heißt, der Zuwachs in der letzten 10 Jahre ist von 60% auf 80% gegangen.
Wurde da gefragt? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, die gleichen wie heute, ne?
Also ich kann zumindest aus meinem Bekanntenkreis sagen, dass viele von 50 plus, also heute wahrscheinlich eher 60 plus, erst in den letzten Jahren da reingekommen sind.
Wait.
Ich fand zumindest diese Idee und diese These ganz gut, um daran deutlich zu machen, dass wir das, also das Internet ist so ein bisschen wie Wild West.
Ja.
Die Leute sind in den Westen gegangen, der USA, haben sie da reingeritten und haben sich Land genommen und so ein eigenes Rechtssystem irgendwie aufgebaut.
Ja.
Und irgendwann musste das aber verallgemeinert werden, weil das kann nicht jeder Sheriff auf seinem Land irgendwie machen, was er will. Und durch diesen Prozess sind die USA gegangen. Wir hatten das in Europa in dieser Form nicht, ja gleich. Und der Prozess steht jetzt aber auch für uns im Internet an. Also die ersten Jahre des Netzes, also die ganzen Nullerjahre vielleicht, waren geprägt von Euphorie. Und plötzlich kam zum Beispiel, ich weiß nicht, Republika, kannst du dich vielleicht erinnern, wo YouTube plötzlich, wo man festgestellt hat auf der Republika, so,
es gibt eine Parallelwelt,
wir sind gar nicht mehr dominant im Internet, weil die YouTuber haben viel mehr Follower und viel mehr Publikum als wir. Wir sind als Republika angetreten damals mit die Netzgemeinde überhaupt nicht mehr relevant.
Ja.
Also wir sind die intellektuell vielleicht noch auf einer anderen Ebene unterwegs, das kann sein. Das
und
ist
die haben die Kommerzialisierung auch überlebt, ja?
Wer?
Ja, die YouTuber. Also ich meine, ne, irgendwie, wie kannst du deinen Blog zu Geld machen? Wie kann man mit Bloggen leben oder so? Ja, die YouTuber.
Während die Republika diskutiert haben, darf man das, haben die YouTuber halt Geld verdient und sind reich geworden.
Ja. Entwicklung der Online-Nutzung in Deutschland zwischen 97 und 2016. 97, 6,5%.
Ja, siehst du, habe ich doch gesagt.
Warte, Schatzi.
Mausi, bleib bei einem. Terminus.
2006.
Ja, okay. Der Sprung ist woanders.
60%.
Ja, der Sprung, aber lass mal hier.
2016.
Ja, genau. Also der Sprung liegt zwischen 2000 und 2003. Da hat es gefunden. Gut.
Und irgendwann fangen sie an, auf tägliche Nutzung zu schauen. Ja. Und natürlich wären heute die Zahlen höher, ja, weil es natürlich irgendwie viel, viel mehr Leute gibt, die es hin und wieder nutzen. Aber man kann nicht sagen, dass 2006 sozusagen ein Erweckungsmoment gewesen wäre, sondern mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland haben das Internet genutzt. Genau. Und ich finde es selbst auch immer ganz heilsam, sich das klarzumachen, dass wir es nicht, sagen wir mal, mit so einem Technologiesprung zu tun.
wenn wir jetzt von Smartphone reden, dürfen wir, glaube ich, nicht nur hiervon reden, sondern die ersten.
Mit hiervon meinst du dein iPhone?
Mit, genau, also von dieser Geräteklasse, sondern durchaus mit dieser ersten Geräte, Internet-WAP-fähigen Sache, wo es halt einfach losging, dass die Leute in der Tasche messagen konnten und sonst was. Und dann kommen wir eben in diesen Bereich 2000, 2001, 2003. Also mein erstes Handy mit Internet, also ja, wo ich es wirklich genutzt habe, ja, war das T68i von Sony Ericsson. Und ich habe gerade geguckt, das ist 2001, glaube ich, rausgekommen.
Also ich nenne das immer so eine leise Revolution. Also in dem Augenblick, wo man eine Wesensveränderung in der Gesellschaft spürt, ja, oder sie sehen kann, offensichtlich sehen kann, ja, kann man diesen Punkt irgendwie festmachen. Ich glaube, das war irgendwann so 2012. Ja. Da fing das sozusagen an, dass Aldi anfing, Smartphones auf den Markt zu hauen. Lass es 2000, ich kann das nicht genau sagen, aber es ist relativ spät gewesen. Ja? Also da merkte man, leise Revolution, eigentlich hat sich alles um uns herum geändert.
Wir haben es überhaupt nicht richtig mitgekriegt.
Und wir haben es überhaupt nicht mitbekommen. Wir haben es noch nicht mal reflektiert. Wir haben überhaupt keine Antwort darauf. Ja?
Und jetzt ist es uns tatsächlich, also es ist ja nicht aus dem Ruf gelaufen, aber letzten Endes wird im Moment das gemacht, was wir immer gefordert haben. Genau. Der kleine Mann kann sich erheben. Und jetzt sitzen wir da im Internet und gucken uns die Nachrichten an und gucken uns an, was der Trump da mit Twitter macht. Trump, weißt du? Der hat Twitter verstanden.
Genau, ja.
Punkt.
Ja, ja.
Macht das etwas, was andere wenn wir das nicht, können. Wenn wir das nicht im Rahmen von moralischen Größen sehen, sondern einfach in der Art und Weise, wie man es nutzt, muss man einfach sagen, Respekt, alter Mann.
Nicht Respekt, alter Mann, Respekt, Alter.
Ne? Ja.
Alter. So. Schnitt. Okay?
Ja.
Ich muss dir was zeigen. Mein Sohn kam vor kurzem um die Ecke und zeigte mir ein Video mit diesem T-Rex.
Ah, okay, cool. Ist das das Video?
Nee, ist kein Video, ist nur ein Bild.
Qualität der Kamera.
Und dann sagte
Paul. Mit welchem Foto ist das gemacht?
Weiß ich nicht. Und dann sagte Paul zu mir: Papa, ich will auch einen T-Rex bauen. Paul ist totaler Dino-Fan. Ja, die sind, glaube ich, Jungs in dem Alter oder überhaupt Kids in dem Alter für leicht zu sensibilisieren oder zu begeistern. Ja, okay. Dann haben wir angefangen, einen T-Rex zu bauen. Mit diesem Mindstorm-Lego-Zeugs. Und zwar kannst du jede Menge Bücher kaufen, wo du, wo Leute Anleitungen schreiben, wie man Dinge mit diesem Bausatz bauen kann, die Lego sozusagen jetzt nicht veröffentlicht hat. Das ist auch gar keine Lego-Erfindung. Ja, also das ist Mindstorms, Lego-Zeugs, wo die diese Bausteine aus dem Mindstorms-Kasten nehmen und irgendwas anderes damit bauen. Und da kannst du unter anderem diesen T-Rex mitbauen. Und das blieb dabei nicht stehen. Das ist jetzt aber eher so Papa-Job. Dieser T-Rex, also diesem Video ist das halt auch so geil, weil du siehst halt in diesem T-Rex-Lego-Video so ein T-Rex durchs Wohnzimmer marodieren auf der Suche nach Futter. Und natürlich wird in diesem Buch auch genau erklärt, wie man das alles coden muss. Jetzt hast du ja bei Mindstorms so diese grafischen Oberflächen, um es zu machen. Da ist Paul relativ schnell ausgestiegen. Ich würde auch sagen, das ist jetzt nichts für Anfänger. Aber wenn man das einmal macht, und das ist in dem Buch auch ziemlich gut erklärt, wie, das sind so immer die Programmschritte, man muss das und das tun, dann hast du halt ein Programm und dann musst du das halt nachbauen. Genau, das ist der. Ne? Genau. Ne? Er macht auch diese Geräusche, ist großartig. Ja? Und jetzt baust du mit dieser Software unterschiedliche Programmbausteine und kannst sie dann für unterschiedliche, wie soll ich sagen, Abläufe zusammenbauen. Du baust halt irgendwie so einen Baustein für die Augen, die sozusagen dafür zuständig sind, dass der sich im Raum bewegen kann, ohne dass man also autark auch bewegen kann. Du baust einen Ablauf, damit er die Beine bewegt, damit er sich auf Reset, also auf Null zurücksetzt, also in die Ausgangsposition zurückfährt und baust halt irgendwie 1000 Programme zusammen. Und dann gibt es sozusagen jetzt so Metaprogramme, mit die du jetzt einfach nur noch zusammenstecken kannst, um zum Beispiel so einen T-Rex mit so einem Beutesuchverhalten
Achso, da wo bauen. Licht ist oder sowas läuft.
Nee. Der sucht, also im Prinzip macht er nichts anderes, als die Gegend abzuscannen. Also der läuft im Prinzip durch ein Wohnzimmer, durch welchen Raum auch immer. Und die Augen, Infrarot. Der sucht sich halt immer den Weg aus, wo am wenigsten Hindernisse seiner Möglichkeiten nach im Weg stehen und läuft dahin weiter. Und dann läuft er wieder ein paar Schritte und dann guckt er sich wieder um und geht wieder den Weg weiter, wo am wenigsten so. Und so kann der sich halt irgendwie im Raum bewegen und zwischendurch macht er dann halt ne, und bewegt den Schwanz halt einmal und dann zieht er wieder los. Und du kannst den halt auch Beute fressen lassen. Ne? Dann kann kann das Maul so bewegen. Und dann kannst du sozusagen in dem Augenblick, wo du jetzt mit dem Finger.
Ach so, Sensor und.
Ja. Das ist großartig.
Das ist doch eigentlich was für die Weihnachtstage,
oder? Oh, ja, ich habe jetzt alle Programmteile fertig gecodet.
Ach so,
kommt jetzt. Okay. So, und jetzt habe ich gesagt, Paul, unser Job ist jetzt aber wenigstens, dass ich dir erkläre, was diese einzelnen Programmteile tun und du die großen Programmteile jetzt so zusammenfügst, dass der diese verschiedenen Abläufe dann halt irgendwie vornimmt. Ja, das kriegen wir, glaube ich, jetzt auch hin. Aber alles andere, ich meine, wenn ich das zeige, das ist wirklich abgefahrene Scheiße.
Ja, das ist kompliziert dann.
Boah, irgendwann wird es halt echt schwierig. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, sagen wir mal, physikalische Konstanten auszuwerten. Was letztendlich nichts anderes ist, als das, was dir so ein Infrarotsensor ausgibt. Ja? Mhm. Ist wirklich nicht mehr trivial. Verstehe ich auch selbst, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig. Lass ich halt machen.
Nee, es sind ja auch Module. Letzten Endes ist ja
aber
auch das.
Ja. Ist so ein bisschen tatsächlich gerade irgendwie T-Rex, also Mindstorms Hacking und wir bauen diesen T-Rex. Und diese Kinder, ich kann dir sagen, die geben sich schon lange nicht mehr damit zufrieden, dass etwas so ist, wie es ist, sondern sie sagen, Papa, kannst du es bitte machen? Ja? Und irgendwann wird der Moment kommen, wo ich sage, ich könnte es machen.
Ich hoffe, dass du das bald hast, damit das Kind das selber machen kann.
Naja, also es ist tatsächlich zu abstrakt im Moment noch.
Ja? Naja, das ist
so. Also er hilft bauen und er weiß auch sozusagen, dass diese Elemente sozusagen über diesen Baustein miteinander verwoben sind und dass ich die über diesen Baustein ansprechen kann, über die Programmierung. Aber da darf man sich nichts vormachen. Das ist halt für so einen Neunjährigen jetzt gerade nicht das Spannendste von der Welt.
Nein, aber
das zusammenzukoden. Ihm am Ende zu zeigen,
zumindest guck mal, aber zu wissen, dass es so etwas gibt, damit sowas funktioniert.
Ich erkläre dir jetzt genau, was diese Augen machen. Und ja. Kann das in diesem Programm mit ihm zusammen durchgehen. Das ist das Mindeste,
was er hinkriegt. Also kann man das live metern, also im Sinne von, dass das Programm immer anzeigt.
Okay. Das ist auch so visuell, dass du gibst auch den einzelnen Programmteilen dann sehr selbstbestimmte Namen und kannst die halt irgendwie so nennen, dass du genau weißt, was die dann tun.
Okay. Ja?
Und das ist schon richtig, richtig toll gemacht. Und ich mache nächstes Jahr ein Seminar, da geht es um Algorithmenethik. Und da bereite ich mich jetzt eben gerade mit Paul zusammen drauf vor und merke aber gerade, dass es auch für die Erwachsenen schwierig sein wird, diese ganzen Programmteile zusammen zu fuchteln. Ja, wir machen ja politische Bildung. Aber sozusagen, du hast sozusagen einen Programmablauf. Es wäre überhaupt kein Ding, diesem Programmablauf sozusagen eine Boshaftigkeit zu geben, die die Maschine selbst zwar abbildet, auch durchführen kann, aber wo man so merkt, welche Macht du als Programmierer bekommst. Ja, das steckt sozusagen ja so als Grundaussage hinter diesem Seminar. Und diese Erfahrung an unterschiedlichen Stellen zu machen und umgekehrt Programmcode dahingehend durchzugucken.
Code ist eben nicht neutral.
Genau.
Ja.
Ja? Welche Macht gibt sie sozusagen Programmierern an die Hand, aber auch den Leuten, die Kenntnis über diese sogenannten Easter Eggs haben? Mhm. Also häufig sind das ja Dinge, die nicht offiziell über eine Schnittstelle oder über eine grafische Oberfläche zugänglich gemacht werden, aber Dinge, die sozusagen hinten dran hängen, die das Programm kann, ohne dass man es von außen sieht. Ja, all das sind sozusagen Dinge, die mit dieser Algorithmenethik zusammenhängen und die man, glaube ich, mit dem Mindstorms-Baukasten super zeigen kann.
Ich habe da auch Bock drauf. Bald.
Ja, das machen wir dann schön zusammen. Dann ist wahrscheinlich Paul
schon so alt,
dass der dem Mio
genau.
zeigen kann. So, das wollte ich noch kurz irgendwie zu dem Lego T-Rex sagen und damit können wir eigentlich zu den schönen Apps kommen. Kurz an unseren Stammhörer Ralfa adressiert, das wird jetzt nicht schön für dich. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, bitte hört auf, so viele Apps zu zeigen. Mein Handy quillt über. Ja, ich habe da keinen Platz mehr.
Der hat doch jetzt wieder viel Platz auf seinem Handy.
Wieso?
Wie böse. Entschuldigung, Ralf. Okay, let's go. Ich suche gerade noch die Links zu den Sachen raus. Du,
gut. Ich fange mal an.
Ja, du fängst an.
Mit.
Ich habe gar nicht so viel. Luba, du hast wieder ganz
viel. Ich hab heute mal ganz viel, ne? Ist lustig. Ich nutze seit, und ehrlich gesagt habe ich es mir jetzt nur gekauft, weil ich wusste, dass wir heute schöne Apps vorstellen, seit ungefähr einer Woche Castro. Castro ist so der nächste heiße Podcast-Catcher-Scheiß.
War er. Ja, war er.
Für mich ist es das gerade wirklich noch. Ich habe sozusagen umgestellt von Overcast. Das habe ich lange Zeit benutzt. Dann haben sie irgendwann Werbung da reingemacht und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, Leute, ich bezahle auch dafür. Ich würde auch irgendwie 10 Euro mehr bezahlen, wenn euch das weiterhilft. Aber ich will keine Werbung, keinen Werbescheiß mehr. Und irgendwann merkte ich, ich finde nicht das wieder, was ich gerade hören will. Also es ist nicht so gut organisierbar. So. Und das weiß ich, das kann ich erst artikulieren, seitdem ich Castro kenne.
Okay.
Ich hätte das vorher gar nicht so adressieren können, aber ich habe so, natürlich ist das jetzt nicht irgendwie zufälligerweise, benutze ich den so, ich habe das irgendwie schon länger auf meiner Wunschliste stehen und habe mir das jetzt halt irgendwie gegönnt, kostet irgendwie 3,99 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt, aber wenn es danach ginge, könnte ich mich irgendwie im App Store arm kaufen. Also, Castro macht Folgendes, es stellt sozusagen Playlisten zusammen. Und das lädt sozusagen, es ist gar nicht irgendwie auf Podcast-Ebene, sondern es ist auf Episoden-Ebene, eigentlich eher eine Sicht der Dinge. Und du stellst sozusagen dir eine Liste mit Episoden zusammen und kannst sozusagen auch Episoden, die du mal gehört hast, immer in so einer History noch nachvollziehen. Was irgendwie ganz cool ist, weil ich das vor allen Dingen im Auto höre und dann ist eine Episode zu Ende und die nächste fängt an. Und du bist sozusagen, kommst dir an und denkst vielleicht jetzt auch nicht unmittelbar, wenn du dann hier am Schreibtisch sitzt, daran, diese eine wichtige Stelle aus dem Podcast noch in irgendeine Notiz einzutragen. Aber irgendwann denkst du halt dran. Und dann musst du es zurückvollziehen können. Und dafür ist, und wenn du das bei Overcast machst, dann löscht du das halt aus deinem Verlauf raus und dann ist es eben weg. Bei Castro ist es halt in deiner History drin. Aber die Funktion, die ich ehrlich gesagt im Moment am allerschicksten finde, und wofür ich sogar in Kauf nehme, dass ich keine Kapitelmarken im Moment sehe, ist, dass ich ne, so eine Liste habe mit Podcasts, die ich als nächstes hören will. Und wenn da jetzt was Neues kommt, dann wird es ja natürlich unten angereiht. Und ich will das aber vielleicht viel früher schon hören. Und dann kann ich das halt einfach in dieser Liste verschieben. Und das mache ich auch ständig. Das ist toll. Also ich mag diese Art und also sozusagen einfach, du hast so einen Audio-Stream und du unterscheidest nicht nach einem bestimmten Podcast, sondern du sagst, ah, ich würde jetzt ganz gerne Freakshow hören und dann würde ich Mint korrekt hören und sowas, ja, und CRE dann vielleicht noch und du legst dir so eine Prioritätenliste in deiner Playlist an.
Ja, aber das ist doch auch.
Ich sag dir, es hört sich so trivial an. Und das war auch genau der Grund, weswegen diese App so lange in meiner Warteliste hing.
Aber das haben wir doch auch in der normalen App. Also
was benutzt du?
Die Podcast-App.
So.
Wenn ich da einen Podcast laufen lasse, habe ich hier unten.
Ja.
Das erste ist ein
Kapitel
des aktuellen Podcasts. Ja. Hier unten sind die nächsten Titel. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das später hören, kann ich das nicht verschieben.
Okay. Nee, es ist am Ende nicht nur das Verschieben, sondern es ist so ein bisschen die gleiche Denke wie bei das, was wir eben hatten, WordPress oder Moodle. Ja? Die Frage ist, wofür ist es designed?
Ja, das ist
Ja? Und ich glaube mittlerweile im Zeitalter von Apps geht es gar nicht mehr darum, die eierlegende Wollmilchsau zu kreieren, die sozusagen Funktion, alles die irgendwie brauchst. Kann,
ja.
Sondern dass sozusagen die für mich sinnvolle und richtige Funktion die Logik der gesamten App ausmacht.
Haken hinter ist für mein Nutzungsszenario, für meinen Einsatz das Beste. Und dabei geht es nicht darum, ob das insgesamt
super ist, sondern deswegen probiert man ständig irgendwie Sachen aus Und irgendwann hat man so eine App, bei der fühlt man sich wohl. Ne, das geht mir bei Reader, bei dem RSS-Feed-Ding so.
Ja, genau. Da habe ich nie
was anderes geguckt. Gucke ich immer mal wieder nach was anderem. Aber ich stelle immer wieder fest, es ist bei Mama zu Hause ist doch am leckersten. Ne? Ist so. Und das ist bei diesem Reader definitiv der Fall. Also, Castro. Dann, und das ist, es ist so geil, die App heißt Fyfox. Und sie ist von der RWTH Aachen. Mhm. Und es ist so eine App, die dein Telefon zu einem Experimentierkasten macht. Weil die sind jetzt halt von der RWTH hingegangen und haben so verschiedene physikalische Experimente an die Sensoren, die in deinem
iPhone die nutzen die Sensoren
drin sind,
okay.
Also angedockt sind.
Beschleunigungssensor, Magnetometer, genau. Gyroskop, Lichtsensor, Drucksensor bei den neueren,
ja.
Mikrofonen und gegebenenfalls Bluetooth.
So, und damit kannst du jetzt Experimente machen. Die sind auch immer schön beschrieben und die machen immer was her. Also ja, so ein Wasserglas und dann tippst du halt daneben und dann hältst du irgendwie dein Smartphone da dran und guckst halt, was sozusagen das Oszilloskop damit macht und so, ja. Und dann wird das erklärt, woran das liegt und so. Es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. Also macht echt Spaß, ja. Es ist was für die Weihnachtsfeiertage, wo man irgendwie sagt, komm mal her, Paul.
Zentrifugalkraftbeschleunigung in einem Wie heißt das denn jetzt? Salatschleuder. Ja, sehr cool.
Ja, genau. So, und du hast halt irgendwie diesen Sensor an und der nimmt halt irgendwie die Daten auf und erklärt die hinten dran, ja, es ist toll. Es ist toll. Also, Fyfox, ja?
Ja, finde ich sehr gut, klingt gut.
Habe ich echt Spaß dran. Also, ne, man braucht so eine gewisse Neigung zu Naturwissenschaften, die jeder vielleicht, und das sind, sagen wir mal, eigentlich die Küchenexperimente dann am Ende, ja?
Ja, aber du hast halt Sensoren in der Tasche inzwischen, für die man früher viel Geld bezahlt hat, das ist schon cool.
Und man muss ehrlich sagen, Du glaubst gar nicht, wie genau die sind.
Ja, ja.
Also vielfach gehen die bis an die vierte Stelle hinterm Komma. Ja? Mhm. Und du denkst dir irgendwie, was, das können die messen? Mhm. Ne? Das ist echt abgefahren. Das ist echt abgefahren. Ja. Ja, dann vielleicht eine App. Da mache ich jetzt irgendwie überhaupt kein großes Behei drum, weil der sie wahrscheinlich eher alle schon nutzt. Scanner Pro. Gab es irgendwann mal umsonst, dann habe ich mir das halt irgendwie geklickt. Viele von euch nutzen vielleicht auch Scannable, das nutze ich parallel auch immer noch sehr gerne, aber Scanner Pro gibt mir halt deutlich mehr Formate zur Verfügung, als das bei Scannable der Fall wäre. Und das weiß ich hin und wieder sehr zu schätzen. Ne? Und gerade, ich habe jetzt ein paar Seminare hinter mir, wo ich mit anderen zusammen geteamt habe, die eine deutlich höhere Affinität zu Papier hatten, als ich die hatte. Und da war Scanner Pro halt irgendwie total hilfreich.
Scanner Pro, Scannable für Evernote-Verbindung und Scanbot nutze ich. Aber da gibt es, die sind ja alle, tun sich glaube ich nicht so viel, wenn man ehrlich ist.
Mhm. Ja. So, und dann probiere ich ja immer mal wieder Kalender aus. Und ich wusste gar nicht, dass ich es sowieso schon mal gekauft habe, aber ich habe offensichtlich Timepage, das ist so eine Moleskine App, immer mal wieder, also offensichtlich irgendwann mal schon mal gekauft und benutzt, aber bin jetzt nochmal drüber gestolpert und just in diesem Augenblick haben sie, ich glaube zwei Wochen später, also gestern oder so, die 3.0er-Version veröffentlicht, die jetzt nur mittelbar besser ist, aber was mir an Timepage total gut gefällt, was die Kalenderansicht angeht, das hat alles sehr, sehr schön tabellarisch abgebildet ist und sichtbar ist. Ich relativ schick und einfach Termine eintragen kann und ich bei Bedarf eben auch eine ganze Reihe an Sensoren einschalten kann, die zusätzliche Informationen aus dem Internet zu einem bestimmten Termin dazu abgreifen. Also ne, fahr jetzt mal los, brauchst irgendwie 20 Minuten, dann ist der Verkehr schon berücksichtigt, bis du da und da bist. Oder zieh dir eine Regenjacke an, wird heute so und so warm und so. Ne? Also eigentlich irgendwie ich bin jetzt nicht so der Typ, der regelmäßig auf seine Wetter-App guckt, um zu wissen, wie er sich kleidet, sondern eigentlich gucke ich eher jeden Morgen in meinen Kalender, um irgendwie oder abends oder ne, meistens habe ich so wochenweise gucke ich so ein bisschen, ne, so, um so ein bisschen zu wissen, worauf muss ich mich die Woche über einstellen, wann kann ich was schaffen und so. Und da fließt jetzt sozusagen die Wetterinformation viel, viel besser ein und ist viel, viel eher kontextualisiert, als wenn ich da nur in dieser Wetter-App gucke. Ja. Also ich benutze das gerade gerne und wollte das halt einfach noch sagen. Ja. Das sind meine drei Empfehlungen. Jetzt du.
Ein Twitter-Account. Was, gibt's denn nicht mehr? Oder lädt das Internet jetzt hier nur noch mal?
Das, den gibt's noch. 100 Pro.
FFD8FFDB.
Ach, das ist, ja, ja.
Der
Internet of Things, ne?
Genau. Ja. Also wir haben ja schon ein paar Mal jetzt gehört, dass es irgendwie ganz, ganz viele Webcams gibt, die teilweise bewusst offen im Netz streamen, aber auch unbewusst offen im Netz streamen. Und dieser Twitter-Account hat sich als Aufgabe gemacht, einfach wahllos in regelmäßigen Abständen von Überwachungskameras anonymisiert, zumindest grob anonymisiert, Fotos zu posten. Wo man in Lagerhallen gucken kann, Kreuzungen sehen kann, aber teilweise auch in Wohnzimmer oder ähnliches, je nachdem, welche Webcam gerade da abgegriffen wurde. Finde ich ein ganz nettes Feature. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht mehr abonniert, weil es mir zu penetrant war mit irgendwelchen Bildern immer. Aber ich fand den Hack sehr cool, einfach um da auch zu sensibilisieren. Halb informell eine Geschichte. Ich möchte nicht dazu aufrufen, das zu nutzen, aber manchmal ist es nicht schlecht. Spiegel Online hat ja so Later Pay, so Pay-Artikel zum Anlesen und dann so eine Verschlüsselung darunter, die eigentlich total einfach ist. Es gibt Blogs, zum Beispiel von David Ebove, David Ebove, wo das ganz nett erklärt ist, wie man das mit dem Skript zumindest lesbar machen kann.
Oh nein, echt?
Ja, ich halte dieses auch für also irgendwie seltsame Geschichte.
Okay.
Ich lese, kann Süddeutsche Zeitung nicht mehr lesen, weil die mir irgendwas mit dem Blogger da, mit dem Adblocker und dann darf ich da nicht drauf gucken und muss irgendwas machen. War das die Süddeutsche? Ich glaube schon, ne? Wo ich einfach denke, liebe Verlage, also Süddeutsche kann ich nicht mehr lesen. Tut mir leid, liebe Süddeutsche Zeitung. Ja, einen App-Tipp noch. Und zwar für die Beamten unter uns, die bei der DBK sind. Es gibt jetzt eine Rechnungs-App. Ich muss jetzt hinzugeben, dass ich die jetzt auch erst vor anderthalb Wochen entdeckt habe. Und meine nächste Rechnungseinreichung, Privatpatienten müssen ihre Rechnung ja immer selbst bezahlen und dann einreichen, noch nicht gemacht habe damit, aber es gibt sie jetzt und ich finde das sehr, sehr geil. Laut Beschreibung zumindest macht man ein Foto von seiner Rechnung, die wird freigestellt und dann automatisch zur DBK geschickt und das war's dann. Mehr muss man nicht tun. Also man muss kein Formular mehr ausfüllen, nicht mehr summieren, sondern einfach nur noch abfotografieren und hinschicken.
Ey, soll ich dir was? Ich
bin also das, wenn das funktioniert,
ja,
ist das ein cooler Move, weil
ja.
Was ist das?
Mein Telefon, fuck. Oh Mann, und ich kann noch nicht mal dran. Ich kann. Oh Mann.
Telefon beim Podcasten, super. So, aber wir sind auch durch. Ich vermute, dass du gleich einfach zurückrufen kannst.
Ja, ich habe jetzt mal versucht aufzulegen, ja. Hat geklappt. Wahrscheinlich rufen die jetzt nochmal an, weil sie es nicht wahrhaben wollen.
Genau, aber ist ja nicht schlimm, wir sind ja auch durch.
Also zumindest. Ich muss das noch, ja, was sage ich? Was soll ich sagen? Das
ist nicht schlimm,
das hört man nicht. Das kenne ich von der Sparkassen-App. Die ist auch neu, die haben sie auch neu gelauncht. Ich bin bei der Sparkasse und da ist es so, du kannst jetzt den Überweisungsträger, also den papierenden Überweisungsträger abscannen und der macht daraus eine digitale.
Das konnte Outbank, iOutbank früher schon immer, egal mit welcher Bank du das gemacht hast, aber dann haben wir das jetzt zugefügt. Super. Sparkasse.
Ja.
Gut.
Ja. Haben wir's?
Haben wir's.
Machen wir einen Sack zu.
Machen wir.
Mir ist gerade das Soundboard abhanden gekommen, was aber nicht weiter schlimm ist. Wir schneiden dann sozusagen den
Abspann gleich noch
den nach. Abspann hinten dran nach. Ne? Vielleicht machen wir was Weihnachtliches mal zum Abspann. Ne? Mal sehen, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, runde Sendung, war wieder schön mit dir. Frohe Weihnachten euch allen.
Ich wünsche die üblichen saisonalen Grüße und wir sehen uns im neuen Jahr.
So ist es. Bis dann, tschüss. Ciao.